Ja, ich muss hier die AI machen.
Ja, die Skripte habe ich ja auch alle uns schon geschrieben mit ChatGPT.
Oh, oh, geil.
Also, Broadcast 2025. It's a comeback, kann man sagen. Man war da lange weg gewesen. Das Format noch länger, glaube ich.
Ja.
Nick und ich hatten nur mal einen Podcast gemacht.
Stimmt.
Die Idee stand eigentlich irgendwie schon länger im Raum. Immer im Raum. Also wir haben das Ding nie zugemacht. Nochmal eine Folge aufzunehmen und dann waren wir so, ja, ich habe gar keine Lust so richtig.
Es ist auch langer Zeit nicht so viel passiert, muss man auch ehrlich
genau,
sagen.
Genau, irgendwie sind wir dann irgendwie alle so raus, bisschen aus dem Thema und nicht mehr so involviert gewesen. Ich war mit fein eigentlich, ehrlich gesagt. Aber dann so, irgendwie so im letzten Jahr habe ich dann wieder so Lust bekommen. So, und ich finde, muss man natürlich den Elefanten im Raum hier ansprechen. Diese Konstellation, dass wir hier zu dritt sitzen, ist eigentlich immer dann so vorgekommen, wenn noch ein Vierter dabei war. David, Dilo, so, der sitzt jetzt hier nicht. Und falls ihr das verpasst habt, also völlig in Ordnung, müsst ihr euch jetzt nicht schuldig fühlen, David ist letztes Jahr beim Motorradunfall gestorben. So, ja, natürlich so ein bisschen der Elefant im Raum. Jetzt also dieses gleiche Setup wie damals, dieses Stammtisch, habe ich es genannt? Stammtischformat, glaube ich, habe ich es genannt. Kriegen wir jetzt ja hier nicht mehr so zusammen. Wir haben uns trotzdem zusammengesetzt, weil ich denke, es bietet sich jetzt auch an, es ist genug Zeit vergangen, es jährt sich auch bald.
Ja.
Ist der Tag, der, ich habe es nicht geguckt, 19. oder 25.?
25.9.
25.9.2024 war der Tag, an dem David gestorben ist. Ja, ich bin Ende September. Und genau, es ist Zeit vergangen, es jährt sich auch bald. Wir haben unsere Gedanken gerundet und.
Ja, ich glaube, wir haben alle gelernt, mit der Situation umzugehen, haben alle irgendwie unsere Schlüsse und Erfahrungen vielleicht auch daraus ziehen können und sind an dem Punkt, an dem wir da auch irgendwie drüber sprechen können und wollen.
Achso. Ja. Genau, wir sind gleich hier so reingedippt, aber falls ihr das erste Mal hier bei diesem Broadcast zuhört, das ist ein Podcast, den gibt es schon sehr lange, wie gesagt, mit verschiedenen Formaten. Ein Interviewformat gab es immer so und diesen Stammtischformat. Und da war ich, Martin, Teil der Fatheads, Teil davon, Nick oder Lauch mit Schlauch. Oder auch Teil der Wheelie Kids.
Mio.
Und Milan als?
Einfach Milan.
Der Opa. Der Opa in der Szene.
Made FPG.
Hey.
Genau. Und David, a.k.a. Dilo. Und uns hat dann alle mal geeint, dass wir die so eine Content-Creator-Mausis waren. Wenn man nicht mal YouTube irgendwie gemacht,
ja.
Instagram. Immer Fotos und so. Und das hat uns, glaube ich, immer geeint. Und das ist dieses Setup. Also falls ihr das erste Mal jetzt hier reinschaltet, so. Und jetzt gar nicht wisst, wer sitzt hier eigentlich, was ist der Kontext? So, das,
mm.
Das ist natürlich schwierig als Thema.
Ja, es ist ein schwieriger Einstieg. Also ich dachte auch gerade, boah, wenn jetzt jemand das erste Mal sich das anhört, dann ist das echt ein komischer Einstieg. Aber ja, es ist, also irgendwie passt es auch schon dazu, weil wir ja auch dann, denke ich, ja auch irgendwie sehr persönlich darüber reden, dass ein Broadcast vorher auch schon häufig war, dass wir auch so über unsere Meinung und über die Ansichten dazu gesprochen haben und es ja nicht einfach nur jetzt ein journalistischer Podcast war, wo wir erzählt haben, hey, das Motorrad ist gerade rausgekommen oder so, sondern es ist ja eigentlich immer mehr um unsere Ansichten ging.
Laber-Podcast.
Genau,
genau.
Laber-Podcast.
Und das ist auch alles schon sehr, sehr, sehr lange. Wir sind so mit dabei von Anfang an und mit drin geblieben und haben auch zu vielen unsere Meinung gegeben und wir haben ja auch genauso über Spalierfahrten damals gesprochen von anderen Leuten, die gestorben sind.
Stimmt,
und so.
Ja.
Also da gibt es so ein bisschen, gab es auf jeden Fall auch Full-Circle-Momente,
ja.
Weil man sitzt dann in so einer Viererkonstellation, hat sich dann in dem Moment nicht vorstellen können, dass einer von uns, und er recht nicht David, bitte, beim Motorradunfall eines Tages mal sterben wird.
Ja.
Ja, und ich weiß auch noch, kurz nach dem Tod habe ich mir zum Beispiel auch unsere Podcasts, also die zusammen halt nochmal angehört. Und ja, es gab wirklich Momente, wie du gerade schon sagtest, wo wir halt dann genau über das Thema gesprochen haben, was echt komisch war, sich das dann so anzuhören.
Mhm. Ich fand's komisch, die Comeback-Reihe auf YouTube nochmal anzuschauen von David.
Ja.
Also ich hätte, wie du schon sagtest, also ich glaube, jeder von uns hätte am wenigsten damit gerechnet, dass es David trifft, weil David jemand ist, der auch sehr defensiv gefahren ist, der es nie irgendwie im Straßenverkehr drauf angelegt hat. Ja, und also ich weiß noch ganz genau, wo ich saß in dem Moment, wo ich es mitbekommen habe. Also ich habe, wie wahrscheinlich ja die allermeisten, das aus diesem Zeitungsartikel dann mitbekommen, der also auch direkt an dem Abend schon verfasst wurde.
Das war crazy, wie schnell der online war.
Und ich bin dann auch wirklich an dem Abend noch, weil also David wohnte nur 3-4 Stunden von mir, da direkt hingefahren mit Loris, der auch ein sehr guter Freund von David war. Und sind also an dem Abend auch noch dann an dieser Unfallstelle vorbeigefahren, um das irgendwie nachvollziehen zu können, was ist überhaupt passiert, weil das für uns total
surreal.
Ja, nicht nachvollziehbar war, wie das passieren kann, dass David in einem Verkehrsunfall.
Also, dass es einen von unseren Freunden trifft, dass es David trifft und wie das passiert.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch mal Natur der Dinge, dass viele Leute das interessiert, wie so ein Vorfall war. Und ich kann ja über alle Fälle jetzt hier sprechen. Also für mich war es so gewesen, wie ich das erfahren habe. Und ich glaube, so einen Moment merkt sich jeder dann immer. Ich war damals ja in Japan gewesen, 3 Wochen, und habe mal Daily Vlogs geschnitten. Das habe ich 2/3 geschafft des Urlaubs, und dann habe ich gesagt, den Rest schneide ich zu Hause. Und ich habe mir in Japan ein Motorrad geliehen und bin dann halt oben Hokkaido, die nördlichste Insel, lang gefahren und habe genau an den Tag, an den Abend quasi so wieder Motorrad-Content als Video mal geschnitten. Ich, der MT-09 in Japan, und habe da so einen kleinen Edit gemacht mit cooler Musik und ich war hyped. Fuck.
Mhm.
Und dann ruft es, ne, Telefon klingelt. Und ich war so gerade so richtig im Moos, und dann Sebastian, also Edges of Supermotard, POS. Und ich war so geil, ne? Ich bin gerade richtig im Thema Motorradfahren, Videos machen, und gehst halt ran und du ja gar nichts rausbekommen. Und du hast schon gemerkt, irgendwas ist hier gar nicht gut. Und der hat es dann irgendwann geschafft zu sagen, David ist heute gestorben, mein Motorrad.
Ah.
Ja, nee,
Hase, da, also kann sein, aber.
Schlechter Scherz.
Dann meint er sofort, ich schicke dir mal einen Zeitungsartikel. Hat er rübergeschickt, und das, was ich gesehen habe, ich meinte, ich will es gar nicht sehen, weil wir kennen all diese Artikel, wir wissen, wie die Motorräder danach aussehen, ne? Und das Letzte, was ich ja sehen wollte, ist jetzt irgendwie ein zerknüllte DRZ, die wir alle kennen, weil David hat immer nur die DRZ gefahren. Bei uns allen hat sich irgendwie die Motorräder mal super geändert. Aber David, immer DRZ, immer dieses eine Motorrad. Ich wollte das Ding jetzt nicht so wie zerknautschen und ein Auto sehen oder so, weil dass sich das einbrennt. Hab's dann doch aufgerufen, und alles, was ich gesehen habe, war eine DRZ, die auf der Seite lag, als ob die vom Ständer umgefallen
ist.
Kein Auto in der Nähe, kein nix. Und ich war so, hä, wie haut das hin?
Nick und ich haben uns die auch tatsächlich vor 2 Wochen noch angeschaut.
Ja, ja, ja.
Und die ist wirklich, da ist nichts dran. Du könntest dich draufsetzen und weiterfahren. Ja. Da ist nichts
krumm.
Nichts
verbogen. Kennzeichen hat so einen Knick
abgebrochen. Ja,
das Kennzeichen hat so einen Knick.
Also es ist wirklich, an der Stelle selber da nicht viel Spektakuläres gesehen. Und der Unfall, also das Tragische oder das Tödliche an dem Unfall war auch nicht, dass er irgendwo doll eingeschlagen ist, sondern dass er halt in den Gegenverkehr gefallen ist. Ne? Ja. Und vielleicht um das
Unfallhergang nochmal. Das interessiert die Leute.
Eine Schnellstraße, auch eine Stelle, die in Nordhorn jeder kennt, weil du da also auffährst und also auf dem Beschleunigungsstreifen dann beschleunigen musst. Der
kurze
ist auch
Auffahrt.
Relativ kurz, du musst also Gas geben, sich aber dann doch relativ häufig der Verkehr staut. So, und da
über eine Kuppe, also sieht man
über eine Kuppe
Stausen,
und einem Rechtsknick. Da kommt alles zusammen.
Genau.
Da kommt eine kurze Auffahrt, da kommt Berufsverkehr, der mit 100 und mehr fährt, wo du wirklich vollpinnen musst, gerade ein Auto schwierig. Und dann fährst du rauf, und dann geht es halt, wie gesagt, rechts den Berg über eine Kuppe, leicht geknickt, mit Sonne tiefstehen.
Also,
und dann kommt die nächste Abfahrt auch schon wieder.
Also schon eine norddeutsche Kuppe. Ne? Wenn du jetzt
klar,
aus Bayern kommst, logisch, dann wirst du dir was anderes drunter vorstellen. Aber es ist einfach wirklich eine schwierige Ecke. Und bei diesem Unfall ist wirklich einfach alles irgendwie zusammengekommen, was hätte schief laufen können. Also es ist einfach wirklich alles unerklärbar. Und es sind wirklich ganz viele Kleinigkeiten, die da was ausmachen. Und das ist auch ein Punkt, den ich so ein bisschen für mich mitgenommen habe, ist, diese kleinen Sachen, die können doch einen Unterschied machen. Also ob du jetzt, was für einen Reifen du auf der Straße fährst, all sowas, das ist
man
nicht
eher
kriegsentscheidend.
Weit links auf einer Spur fährt oder eher weit rechts.
Ja, das ist nicht kriegsentscheidend, aber das macht, also das.
Ob du Spiegel am Motorrad hast, in dem du was siehst, oder du diesen Schulterblick als Motorradfahrer machen musst, wo du eine Hand vom Lenker nimmst, die so über die Schulter blickst und nach vorne guckst, und dann sind sie schon, und deine Hand muss erstmal zur Kupplung greifen, lenken. Weil er ist nicht in den Stau reingefahren. Also es hat sich dann quasi von der Abfahrt raufgestaubt bis auf die Bundesstraße. Blöde Kombination schon. Sondern er hat gebremst und ist dann irgendwie so gerade so hängen geblieben am vordersten und dadurch in den Gegenverkehr gefallen.
Ja, genau. Und das Motorrad ist beim Bremsen schon rumgekommen. Also das war halt sowas, was ich an der Spur dann zum Beispiel gesehen habe. Also siehst, okay, das ist halt Das ist auch sowas, DRZ hat kein ABS. Das ist ein Mini-Punkt, so, aber das kann ausschlaggebend sein. Das ist keiner dieser Punkte ist wirklich, wo man sagt, ah, daran liegt's.
Daran liegt's, ja.
Aber alles
die zusammen. Die Masse aus allem, ja.
Genau. Das kommt dann nachher.
The perfect storm, wie man im Englischen sagt.
Zu so einem Ergebnis. Und das ist, finde ich, auch irgendwie dann total schwer nachzuvollziehen, wenn du nicht so einen Grund findest, sondern wirklich einfach das hinnehmen musst, dass du sagst, ja, das ist einfach alles ganz blöd zusammengekommen.
Ja, sinnlos irgendwie.
Mhm.
Finde ich.
Ja. Und dann war es halt letzten Endes vom Auto erfasst, was auf der Gegenfahrspur gefahren ist. Die ja, hätte auch gar keine Chance gehabt. Und
nein,
dann war auch ganz schnell weg.
Also auch eine ganz blöde Situation für die
Person. An der Stelle dort verstorben, soweit wir wissen.
Mhm.
Deswegen konnte man wahrscheinlich auch schnell den Zeitungsartikel verfassen. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie vergehen wir jetzt mit dem Podcast? Wir könnten ja so ein bisschen abschweifen zu sagen, wir haben alle David kennengelernt und so. Weil damit wir so ein bisschen die Waage halten. Damit wir uns vielleicht auch nicht so komplett so reinreden, weil wir haben auch noch nie, so dritt noch nie drüber gesprochen, glaube ich.
Mm,
wir haben alle mal so einzeln mal mit drüber gesprochen. Ja,
einzeln auf jeden Fall viel und wir könnten mit Sicherheit auch eine ganze Folge füllen mit dem Thema, auf jeden Fall. Man kann
auch über David viel sprechen, das
auf
ist
auf jeden
ja.
Fall, klar. Ich weiß nicht so wirklich, was jetzt interessant ist zu hören, ob es halt dann ist, wie wir damit umgegangen sind. Ich glaube, aus der ersten Zeit ist das schon, also ob man das nochmal auffasst, wie dann die ersten Wochen danach waren, als du es gerade gesagt hast, ich kann mich auch noch total daran erinnern, diese Anrufe, man ruft dann Leute an und muss irgendwie diese Nachricht überbringen.
Ja, weil
so,
du wirst es nicht in der WhatsApp-Gruppe einfach schreiben.
Nein.
Es war 23 Uhr, es war Mittwoch 23 Uhr gewesen.
Ja.
Da willst du jetzt nicht in die WhatsApp-Gruppe schreiben, ey Jungs, muss ich euch leider sagen, du hast keinen Einfluss darüber, wer das ja wann liest. So.
Nee,
das
genau.
War meine Sorge, dass halt irgendwer quasi damit abends schlafen geht und keinen hat, mit denen er nochmal reden kann. Oder morgens aufsteht damit. Und deswegen war meine Idee, was Vetterts angeht oder die Berliner, ich rufe jetzt hier jeden an. So.
Ja.
Halt jedem so sagen.
Ja, und ich, wenn ich nochmal einschreien darf, ich hatte eine ähnliche, also ich hatte eine andere Situation als ihr. Ich habe schon geschlafen. Mhm. Mir ging es den ganzen Tag schon irgendwie richtig kacke. Ich hatte so ein bisschen Grippe. Und bin dann geweckt worden von meinem werten Mitbewohner, Hasi.
Mhm.
Und das ist eigentlich ungewöhnlich. Also normalerweise respektieren wir unsere Zimmer und da kommt keiner rein, außer man klopft vielleicht mal. Aber er stand halt in meinem Zimmer und hat mich so wachgerüttelt und ich war so... Also wirklich so dieses
Schauernet
verschwitzt.
Ja.
Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Und er steht einfach nur stumm vor mir und man muss auch sagen, Hasi kannte David nie persönlich, nur halt von den Videos. Und man hat einfach so mit Tränen in den Augen gesagt, Dilo ist tot. Und ich war halt, das war das erste, was ich gehört habe, nachdem ich irgendwie gefühlt 10 Stunden geschlafen habe. So. Und ich war so, ich war richtig so in meinem verschallerten Film halt irgendwie. Hab mich halt wieder umgedreht und hab versucht weiter zu schlafen.
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwie mein Handy kurz aufgemacht, hab gesehen, du hattest mich, glaube ich, angerufen. Ich hatte auf jeden Fall ganz viele verpasste Anrufe, Nachrichten auf WhatsApp von verschiedenen Leuten. Und ich dachte so, hä? Das ist ja anscheinend doch kein Traum.
Nee.
Ja, und dann sind wir, glaube ich, ja genau, ich habe dann einfach irgendwie nur noch geheult und ich meinte zu Hasi, ich habe gerade das kranke Verlangen, irgendwie dahin zu fahren. Und es ist halt von mir auch irgendwie 3, 3,5 Stunden. Und dann meinte Hasi einfach so, ja, du fährst nirgendwo hin, du setzt dich jetzt schön auf den Beifahrersitz und wir knallen da runter.
Mhm.
Dann sind wir mit seinem Auto und seinem Firmenwagen, hat er mich da hingefahren, haben wir uns ja noch getroffen.
Ja.
Und sind zur Unfallstelle gegangen, haben da Blumen hingelegt.
Ja, und Also ich weiß auch nicht, wir sind ja, wie gesagt, dann abends noch hin, so dann ist das, wird das auch schnell spät und ich habe auch die Nacht dann halt durchgemacht so und dann am nächsten Morgen, weiß ich auch noch, viele Leute angerufen, die Reaktion war immer, nee, kann ja nicht sein und wie und was und kann ich mich auch noch dran erinnern und dann muss man natürlich auch dazu sagen, David hatte ja auch immer diese Bilderbuchbeziehung mit Melina, die also ihr Leben lang zusammen waren, sich in der Schule kennengelernt haben, geheiratet haben und das ist gerade natürlich auch jetzt für uns ja noch ein Riesenteil, dass es ja auch noch Melina gibt und natürlich man nach diesem Unfall auch sofort dachte, wenn das so bei mir einschlägt, wie geht's ihr denn dann?
Ja.
Und
Man wollte in dem Moment für jemanden da sein, hat aber selber Ja, wenn ja, sie klar. zu kämpfen Voll. Haben. Ne?
Und das natürlich auch die Entfernung, muss man ja auch sagen. Das ist ja auch immer kein leichter Punkt. Also,
genau,
ja.
Weil für euch, ihr seid relativ zeitnah da runtergefahren und David wohnt von mir 600 Kilometer weit. Mhm. Ich habe wirklich eine saugute Freundschaft mit ihm gepflegt, bis zum Schluss. David war ab und zu im Jahr in Berlin gewesen oder ich war halt in Nordhorn gewesen. Und für mich wurde es dann erst real, als ich dann in Nordhorn war.
Ja.
Und David war nicht da.
Ging ganz vielen so. Also ich war.
Ich bin bei David in der Wohnung, ich stehe da, aber David ist nicht da.
Also ich habe das mehrfach sehen können, weil dadurch, dass ich halt recht nah dran war, war ich auch, also bei ganz vielen Leuten, die es dann am 1., 2., 3. oder eine Woche danach schaffen, zur Unfallstelle zu kommen, war ich immer dabei. Und also ich habe es wirklich ganz häufig dann gesehen, wie die Leute vor Ort erst das wirklich realisieren und anfangen können damit, also das zu bearbeiten. Und selbst auch bei der Beerdigung, dann, es gibt auch Leute, die es halt vielleicht bis dahin ganz gut von sich fernhalten konnten und nicht an sich ranlassen konnten. Und ja, auf der Beerdigung, klar, da fällt dir dann wie Schuppen von den Augen, da kannst du es nicht mehr
von dir weisen.
Dann ist es real.
Ja. Weil für mich war es ja noch dann, wir sind ja dann am Freitag, glaube ich, zu dir gefahren, haben da bei dir geschlafen und ich weiß noch, wie ich da lag und war so, warum bin ich eigentlich nicht so traurig, wie ich erwarten würde, traurig zu sein im Moment. Ich schäme mich so ein bisschen dafür. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich eigentlich gar nicht mich so schuldig fühle oder ein schlechtes Gefühl habe. So. Und dann am Grab war das aber undiskutabel schlecht gefühlt. Ja, klar.
Ja.
Und dann wurde es real. Dann habe ich es verstanden.
Ja, da sind ja auch ganz viele verschiedene Stufen von Trauer aufeinander gestoßen.
Oh ja, ich bin bei allen noch nicht durch. Ich stecke irgendwie seit einem halben Jahr in der Leichen drin. Irgendwie.
Klar, das ist auch nichts, was man so schnell abhakt, aber ich fand es sehr interessant, da einfach zu sehen oder sehr offensichtlich, dass es halt unterschiedliche Stufen sind. Und mir fällt das bis heute immer noch, auch egal wie nah oder fern die Person an David dran war, fällt mir das auch bis heute noch ganz häufig auf. Und,
dass auch jeder da Arbeit reinstecken muss. Weil du kommst nicht voran, wenn du da nicht Arbeit reinsteckst. So.
Ja.
Das haben wir ja auch gesehen. So, wir sehen ja auch, wie jeder damit umgeht oder wo jeder ist. Und wer...
Oh, die Kamera. Oh.
Oh Gott. Wir nehmen das erste Mal jetzt auch tatsächlich mit Video auf und meine Kamera...
Wurde gerade vom Wind fast umgestoßen.
Ja, ich war an dem Punkt, weil ich habe das gesehen, Leute in dem Umfeld oder egal wo, diese 5 Stages of Grief oder... von Trauer, die ich jetzt selber nicht benennen könnte.
Ich habe sie in der Therapie gelernt, aber ich habe es auch schon wieder nicht mehr.
Aber es ist ja, eine davon ist Denial, also im Deutschen wäre das dann...
Nicht zu akzeptieren.
Genau. Das ist, du bist so auch stuck in dieser Phase, solange du nicht daran arbeitest an den Themen. Und das habe ich auch feststellen müssen und das ist auch so, das ist eher so ein Learning daraus so, wenn halt jemand aus deinem Freundeskreis geht oder dergleichen. Ich glaube, alles. Auch Trennungen oder dergleichen.
Jo.
Also Menschen können ja auch einfach wegziehen, dann sind sie weg. Manchmal fühlt sich das auch so an, als ob David einfach weggezogen ist. So.
Das habe ich auch das Gefühl.
Oder lange im Urlaub ist so.
Ja.
Das erzählt mir Nina auch manchmal einfach so.
Ja.
Dass er irgendwie, der kommt bestimmt wieder nach Hause so manchmal so, in so einem komischen Gefühl. So. Das glaubt sie nicht. Nee, keine Ahnung. Muss ja keine Sorgen machen.
Ich wollte gerade sagen, also es klingt jetzt, Melina geht wirklich sehr, sehr stark mit
dem
Thema
Melina
um.
Melina steckt halt die meiste Arbeit da rein, aktiv und ist deswegen am weitesten. Und war schon am frühesten, am weitesten. Das haben wir schon wir bei der Beerdigung feststellen müssen, weil letzten Endes ist Melina die Ehefrau von David, ne, und dann will man ja Trost spenden und man will die Person auch umarmen und dergleichen, aber ich habe mich in dem Moment gefühlt, so Melina umarmt mich, weil ich das brauche eigentlich und Melina hat das ausgestrahlt, so ich.
Ja, ja.
Ich finde aber auch, dass in so einer Situation, also ich finde das, also für mich war das, was sich am besten angefühlt hat, zu helfen. Irgendwie versuchen, anderen für andere da zu sein.
Das hat
für mich am besten funktioniert, dass
Network
ich selbst mit der
Situation
umgehen kann.
Glaube ich.
Ja, es ist ja ähnlich so.
Ja.
Und auch wenn ich gerne in der einen oder anderen Situation behaupten würde, dass ich besser noch hätte helfen können, weiß ich, dass es auch für mich trotzdem sehr gut funktioniert hat, irgendwie mit der Situation klarzukommen.
Mhm. Ja, und miteinander reden. Ne? Also wir haben dann bei uns fett jetzt dann, glaube ich, als ziemlich, ja, bei die so 4 Leute, glaube ich, angerufen, 3-4 Leute und habe gesagt, ihr müsstet jetzt weiter anrufen, weil sonst sitze ich den ganzen Tag hier. Beziehungsweise du willst ja nicht einfach nur anrufen, hey, ich wollte Bescheid sagen, die Person ist gestorben.
Tschüss.
Have fun. Ciao. So, dann willst du ja für den Moment da sein und die da braucht mehr Zeit und so dergleichen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du müsstest jetzt mal den anrufen und den. Aber wir haben uns dann relativ schnell in der WhatsApp-Gruppe connected und gesagt, ey, lass mal am nächsten Tag zusammentreffen, damit wir alle nicht irgendwie alleine sind miteinander zu Hause. Und ich, das ist natürlich auch wichtig, da halt auch wirklich aktiv Leute suchen und damit drüber reden. Falls in der Art gerade zuvor den Wind musst du gerne machen.
Was? Den Wind?
Ja.
Okay. Also, ja.
Und deswegen hatten wir Fettels, obwohl wir diese Distanz haben, uns erstmal quasi, ich glaube, ein, zwei Abenden so zusammengefunden und dann wollten wir drüber reden, haben es dann aber auch gar nicht getan, sondern irgendwie nur so.
Nur die Gemeinsamkeit.
Ja, lassen. Und aber war auch gut gewesen letzten Endes, ne?
Ja, ich habe das, also ich glaube, dass es an vielen Punkten Leute auch wieder zusammengebracht hat, die vielleicht auch länger nicht miteinander zu tun hatten und auch, ich habe es auch teilweise mitbekommen, dass Leute dann das als Anlass genommen haben, um irgendwie einen Streit, den sie vielleicht länger hatten, zu klären, einfach weil es natürlich die Situation sehr offensichtlich zeigt, wie schnell sich Sachen ganz drastisch ändern können und dass es manchmal halt einfach nicht wert ist, sich wegen so Kleinigkeiten eigentlich eine gute Freundschaft irgendwie aufs Eis zu legen.
Ja.
Und mir hat die Situation viel gezeigt, also in der Freundschaft von David und mir habe ich immer empfunden, dass ich von meiner Seite manchmal zu stolz war. Und ich sehe das nicht wirklich als Fehler an, aber es ist was, was ich gerne im Nachhinein anders gemacht hätte, weil David und ich eigentlich sehr nah beieinander gewohnt haben und auch eine Zeit lang dann wie so ein Abkommen hatten, ey, wir treffen uns einmal im Monat, ersten Samstag, immer abwechselnd in Münster und Nordhorn. Und wie es halt so ist, ist das irgendwann so ein bisschen ins Schleifen geraten und David hat es vielleicht mal nicht nach Münster geschafft, dann das zweite und dritte Mal und das war für mich eine Zeit lang fein und ich habe dann auch gesagt, ey, können wir wieder schauen, dass wir einen Rhythmus reinkriegen, aber es hat halt nicht geklappt. Und da war ich dann irgendwann meiner Meinung nach zu stolz und habe dann auch irgendwann gesagt, ja gut, also wenn es nur stattfindet, wenn ich nach Nordhorn komme, dann dann mache ich was anderes. So, und im Nachhinein ist das halt was, wo ich sage, ja, wenn du da nicht so stolz gewesen wärst, dann
hätten
wir uns häufiger gesehen. Ja. Wir hatten immer eine gute Zeit, wenn wir uns gesehen
haben.
Niemand
hat eine schlechte Zeit, wenn er Zeit mit David verbracht hat.
Ja, wirklich.
Ja, und Stolz bringt mich in Freundschaften nicht weiter. Natürlich hat man seinen eigenen Wert und möchte auch, dass die andere Person einen wertschätzt. Aber ich finde, das muss man manchmal ein bisschen trennen. Und es, man weiß immer nicht, woran das liegt. Also wenn vielleicht, keine Ahnung, das kann auch manchmal sein, dass eine Person vielleicht gerade ein bisschen mehr Zuneigung als die andere in der Freundschaft braucht. Und es muss sich nicht immer alles hundertprozentig aufwiegen. Und das ist was, was mir die Situation sehr deutlich gezeigt hat und wo ich wirklich einfach seitdem versuche, stolz bei sowas rauszuhalten. Das bringt mich nicht weiter bei sowas.
Ja. Ja, und für mich war es, glaube ich, auch, weil das wissen vielleicht auch einige noch, David hat ein Treffen geplant. Also David hatte 2023 geheiratet. Spontan natürlich nicht, aber nicht mit den Zeitaufwand, den es halt gebraucht, um es groß zu feiern, in dem Sinne, wie er sich das vorgestellt hätte. Und dann haben wir aber einen kleinen Kreise gefeiert und das war auch schön. Und David hat damals schon gesagt, ah, ich mache das hier, die Location, nächstes Jahr, da können wir was planen und machen wir wirklich was Großes. Und David hat ein richtig großes Treffen geplant gehabt. Wie viel? Eine Woche später dann? Das wär,
eine Woche später wäre es gewesen, ja.
Eine Woche später wäre das gewesen. Und dann hatte er wirklich bei so vielen Leuten natürlich auch gefragt, ob die kommen. Und auch bei mir mehrmals. Und ich hatte damals einen Berufswechsel. Also ich habe Anfang Oktober einen neuen Arbeitgeber angefangen und ich wusste nicht, wo ich sein werde. Und der hatte mich irgendwie nachgehakt. Und ich war dann irgendwann voll gestresst davon. War wie eine so richtig grantige Sparnachgeschichte. So, ja, ich kann nicht, kannst du nicht auch dreimal fragen und sowas. Alles ein bisschen unnötig gewesen. Hab dann mal noch gescheckt, nee, das klingt jetzt voll kacke. Und ich habe dann mal nachgeschrieben, so, ey, ist gerade einfach so viel los. Ich habe jetzt nicht so den Platz dafür, da dir eine Aussage zu machen. Ich will dir keine Aussage machen und die haben dann zurückziehen.
Genau, ja.
Und dann hat er noch geschrieben, oh, neuer Arbeitgeber. Das musst du mir unbedingt dann erzählen, wenn es dann soweit ist. So, ich freue mich. Und das ist dann auch die letzte Nachricht, die ich quasi habe. Ich glaube, es ist auch eine Voice-Memo. So. Und das ist dann auch, ich habe nie darüber nachgedacht, was die letzte Nachricht in einem Chat sein könnte.
Ja.
Also, und dann, vielleicht bilde ich mir doch zu viel ein. Vielleicht mache ich das größer, als es sein müsste. Oder so. Aber das sind auch Dinge.
Ich habe genau die Situation.
Ja, ich glaube, es war ja bei fast allen, weil David ja
genau
viele angeschrieben hat, hey, kommst du vorbei.
Er hat mir bei Insta ganz viel geschrieben, er hat bei WhatsApp geschrieben und ich habe bei Insta teilweise nicht geantwortet. Und das, glaube ich, bei Insta ist noch unbeantwortet. Da steht einfach noch so, yo, würde mich voll freuen, wenn du kommst. Und ich habe halt irgendwie schon zwei oder drei Mal davor gesagt, so, yo, ich kann dir, wie du auch meintest, ich kann dir gerade nicht sagen, ich komme jetzt fest, Und du bist dann enttäuscht, wenn ich sage, ich kann doch nicht. So, das hat mich auch genervt, so wie du, weil ich gerade so viele andere Dinge irgendwie zu tun hatte.
Ja.
Und ja, irgendwie bereue ich das, weil das ist jetzt so, ich war jetzt blöd gegenüber ihm, er hat mir aber das gar nicht signalisiert, dass er jetzt irgendwie sauer oder enttäuscht deswegen ist. Aber es fühlt sich für mich so an, dass er es war. Und er konnte, also ich kann jetzt nicht nochmal irgendwie
du kannst die Situation nicht mehr gerade ziehen.
Ja, genau, die Situation.
Dass das halt blöd von mir war, weil ich da irgendwie ja meinen Terminplan nicht geschissen kriege.
Ich habe auch noch so, mich war auch David immer voll wichtig gewesen, weil es ja auch einer der ganz wenigen in meinem Umfeld war, die ja halt so kreativ schaffend ist, aber David war viel kreativer, als er schaffender war. Das klingt ein bisschen blöd, aber er war fleißig, aber er war viel mehr ein Visionär, jemand, der gerne projektiert hat, der geplant hat. Also David, was ihr glaubt, was der geplant hat, alles so.
Die Festplatten, Alter.
Die Festplatten. Und deswegen macht es immer einen Spaß, so Projekte mit David durchzusprechen und dann so verschiedene Inputs zu bekommen und auch ganz eigene Inputs, die ich von niemand anderem bekomme. Und ich hatte dann jetzt auch so zwischenzeitlich so ein anderes YouTube-Projekt hochgezogen, worauf ich eigentlich auch relativ stolz bin und wollte es aber so ein bisschen geheim gucken und dann irgendwann so rüberschicken, so gucken, was ich hier mache. Also ich wollte ihn so ein bisschen überraschen damit. Ich hatte ihn da wie üblicherweise nicht herbeigezogen zum Rat und so und wollte ihn mit überraschen. Und so, und eines Tages schicke ich mal David rüber, so was ich hier mache und so. Boah, kann ich jetzt auch nicht machen, ich habe den Punkt verpasst. Und dann war so, das war dumm. Das war dumm, weil mich würde schon interessieren, was David dazu sagt. So. Wäre mir wichtig gewesen. Das kriege ich auch nicht mehr wieder. Das ist doof.
Ja, stimmt. Gut, ich verstehe den Gedanken schon dahinter, dass du erstmal ein bisschen was aufbauen möchtest, für dich da irgendwie ein bisschen deine Erfahrung sammeln möchtest und ihm dann das quasi fertige, laufende Projekt zeigen möchtest. Also ich finde nicht, dass es ein Fehler ist. Es ist schade, dass du seine Meinung nicht mehr dazu hören kannst, aber es ist kein Fehler, dass du ihm das jetzt nicht früher gezeigt hast.
Ja.
Ja, und,
aber trotzdem denkt man ja in so Momenten nach.
Ja,
weil
ja,
man, weil wenn ja, wie gesagt, deswegen muss man sich auch zusammensetzen mit anderen Leuten, weil sonst spiralt das halt mit sich selbst. Man schafft Monologe mit sich selbst, kriegt gar keine Antwort, weil David kann hier kein Nein sagen, wäre cool oder so. Und währenddessen erzählt es ja auch keinen anderen. Deswegen ist es halt so wichtig, da mit anderen das Gespräch zu suchen. Und das, warum wir ja auch hier sitzen, was mir auch wichtig ist.
Ja, ich wollte auch gerade sagen.
Darüber spricht selten niemand. Also wir kriegen das immer wieder mit, dass Leute sterben durch Motorradunfälle, durchs Hobby. Das gehört leider dazu und ich wünsche, es wäre natürlich anders. Aber keiner spricht dann mehr darüber hinweg, so über den Punkt. So
ja,
und
genau.
Das ist dann,
es ist immer, ich finde, es ist immer ein sehr kurzes, starkes Thema, aber auch schnell wieder weg vom Fenster. Also man sieht dann vielleicht noch die Spalierfahrt und dann ist das Thema durch.
Ja, finde ich bei David, aber vielleicht auch nur
meine
Meinung so.
Weil
aber
du privat natürlich, also weil das für dich natürlich, du bist viel näher dran. Natürlich ist das nicht schnell durch, ich finde.
Nee, aber auch generell so. Ich werde manchmal noch bei Insta auf Stories verlinkt, wenn irgendwo Sonnenuntergang ist. Nur mal Dilo und ich mit verlinkt so. Weil ich hatte ja kurz den Monat danach oder so, habe ich mich ein bisschen mit diesem Thema Filter und so auseinandergesetzt, weil Dilo hatte ja diesen geilen Sunset Strong Insta-Story-Filter und dadurch, dass sein Facebook-Account mal gehackt wurde, war der halt weg. Und dann habe ich aber extrahieren können aus diesen Filtern, die er verkauft hat für Lightroom, konnte ich das extrahieren, um das in Insta-Story, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann habe ich das wieder
aktiviert. Ja, der hat auch einen Namen, ne? Du siehst auch einen Namen irgendwie als
Yeah, Rest in Peace Dilo oder so habe ich das Ding dann genannt und dann haben halt ganz viele diesen Filter wieder benutzt und hat mich dann halt auch mal mit drauf markiert. Ja, leider, turns out, nach 2 Monaten hat Facebook das Feature eingestellt, dass man das machen kann.
Ja,
dann ist der Filter weg, aber zumindest für den Moment war das, glaube ich, auch für so die Community an sich, die ja, es gibt ja so viele Leute, das haben wir ja bei der Beerdigung bzw. bei der Spalierfahrt gesehen, wie viele Leute dahin kommen, die auch in dieses Buch geschrieben haben, am Grab, also es waren ja hunderte Leute einfach und das sind ja auch Leute, die da trauern. Die kannten David vielleicht nie richtig, aber die haben halt auch, versuchen natürlich auch ihren Weg oder ihr Idol oder wie auch immer gehen zu lassen. So und
ja, weil für viele prägend, ne? So hat viele zum Beispiel zum Motorradfahren gebracht oder ans Fotografieren und so. Also es ist, ist ja einfach jemand, der viele Leute inspiriert hat und die sich dann, die vielleicht auch irgendwo das dann als Dankbarkeit irgendwo zeigen wollten. Weiß ich nicht, ob es wirklich der Input ist.
Weil er ja immer das Hobby immer als das dargestellt hat.
Also
er ist auch für uns. Das ist ja, das war ja nie irgendwie klickgetrieben und hier Polizei, Chase, irgendwas. Wir kennen das alle. Und das hat er nie gemacht. Und ich glaube,
Comeback hat nie gut geklickt. Comeback hat nie gut geklickt.
Comeback hat nie gut geklickt.
Also der Titel, nicht die Videos an sich.
Gut, ich bin, wenn er nämlich Podcast, also nichts mit Comeback. Aber er hat ja letzten Endes das auch sehr gut geschafft zu entkapseln, so, also zusammenzufassen, dieses Gefühl dir auch zu geben. Und ich glaube, deswegen spricht das ja auch so viele an. Ja. Deswegen haben, glaube ich, auch vielleicht auch viele, natürlich ist es mal eine parasoziale Beziehung zu Influencern, aber ich glaube, du hast trotzdem das Gefühl, ich kenne den Typen so ein bisschen und es fühlt sich auch nicht falsch daran an, zu glauben, man kennt ihn so.
Nee.
Weil und das ist nichts daran, das gespielt, das ist der.
Genau. Ich wollte gerade sagen, David ging es ja nie darum, irgendwie eine Rolle zu spielen, mit der man nachher viel verkaufen kann, sondern David hat einfach halt seine Erlebnisse hochgeladen und auch, ich glaube, gerade später ja auch eine Vision dahinter gehabt, dass er gesagt hat, ey, ich möchte eigentlich mehr, dass die Leute halt so das mit ihren Freunden machen, rausgehen, worauf sie Bock haben. So, und das ist auch was ich ganz häufig habe, wenn ich unterwegs bin. Ich war gerade in Italien im Urlaub und dann mit dem Auto rumgefahren, habe im Auto gepennt und so. Und da habe ich ganz häufig dran gedacht, das würde David, glaube ich, gerade richtig feiern. Wenn ich dann so eine Story hochgeladen habe, wusste ich, auf die hätte er safe geantwortet.
Ja, ja.
Er hätte geschrieben, mein Gott, boah, das ist so geil, Mann.
Ja.
Und also es war auch was David sehr häufig gemacht hat, immer sehr supportive. Und selbst wenn er es einfach gut fand, hat er es nochmal in Worte gefasst und dir geschrieben. Also das, was man so häufig denkt, wenn man irgendwie was sieht, er hat es dann ausformuliert und dir auch geschrieben.
Ja.
Und ja, das ist was ich sehr häufig denke und wo ich mich sehr häufig an ihn erinnere oder auch halt bei Sonnenuntergängen, das verbinde ich auch häufig ein bisschen mit ihm.
Ja. Das ist ja wirklich so, ist auch so ein Moment natürlich, da wäre er so gern Teil. Ne?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Idee gewesen, dass wir dachten, okay, also erst haben wir noch größer gedacht, dass wir dachten, okay, welches Setup würde David maximal feiern? Und klar, der ist ja gerade in letzter Zeit viel TED gefahren, irgendwo in Schweden an so einem See zu sitzen und da zu campen, das hätte David 100% gefeiert, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen. Wir wohnen eh schon alle weit auseinander. Dann da für einen Tag nach Schweden hochzuknallen. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, uns hier einfach ländlich schön in die Landschaft zu setzen. ja, genau. Das ist dann vielleicht was fürs Video und weniger für den Podcast. Ihr kriegt das vielleicht maximal über Windgeräusche mit.
Nee, alles raus.
alles raus.
Ja.
Test Audioqualität.
Ja, okay, und wir sitzen leider auch mit dem Rücken zu der schönen Aussicht.
Ja, wir sehen eine schöne Wand.
Genau. Du kennst die Aussicht.
Ehrlich? Ich kenne die Aussicht, aber ich gucke es mir trotzdem gerne an.
Ich glaube, auch David hat ja dann auch zuletzt auf meine Storys geantwortet, als ich mit Motorrad unterwegs war in Japan. So, weil das wäre auch geil fand, dann schneidest du genau diese Aufnahmen und dann ist es so, warum muss das alles so denn auch noch passieren, so letzten Endes? So.
Ja.
Ja. Wie gesagt, ich bin da immer noch nicht durch mit dem Thema. Also ich stelle auch mal fest, ich weiß nicht, in welcher Phase ich von Trauer bin, aber was ich sagen kann, mich kotzt es an. Ich finde es enorm scheiße, dass er weg ist.
Bist du sauer?
Ich bin sauer, ja.
Das ist eigentlich die zweite Phase.
Ja, könnt ihr mal sehen, wie weit ihr es hier geschafft habt an der Stelle. So viel Selbstreflexion habe ich eigentlich. jeder trauert in seiner eigenen Art und Weise und Tempo. Aber ja, mich kotzt das richtig an. Ich bin richtig genervt davon. Und das ist, ja, nervt. So.
Ja.
Viele schöne Momente.
Ich wollte eigentlich, als wir vor 2 Wochen oder so bei Melina waren, wollte ich abends noch mit meiner Freundin auf den Geburtstag von jemandem, der jetzt bei uns in der Halle arbeitet. Und ich bin nach Hause gekommen, habe schon im Auto aber gemerkt,
ist nicht die Stimmung dafür.
Boah, irgendwie, normalerweise, ich mache das ja, also versuche es zumindest einmal im Monat irgendwie mit Melina zu treffen und dann ans Grab zu gehen und so. Und da ging es mir die letzten Male eigentlich immer ganz gut mit, so, weil das war ein guter Prozess, weil ich für mich, dieses Grab ist für mich so dieses, der Ort, um es zu verarbeiten. Und irgendwie, als wir haben, Milan war dann auch dabei, haben das Motorrad halt angefasst und begutachtet.
Das war krass, ja.
Das war so ein komisches Gefühl, dieses Motorrad in die Griffe anzufassen und zu wissen, dass das Letzte war, was David in der Hand hatte. Ja.
Da hatte ich auch sehr viel Ehrfurcht. Also das irgendwie allein schon nur einen Meter zurückzuschieben oder so, da hatte ich ganz, ganz, ganz viel Respekt. Das hat sich echt krass angefühlt.
Ja. Und das war für mich irgendwie ein komisches Gefühl, weil wie du meintest, ein Motorradunfall ist immer für einen im Kopf, okay, die Karre ist Brei. Oder beziehungsweise ein Motorradunfall, wo jemand zu Tode kommt. Da muss das Motorrad komplett kaputt sein. Ich wusste, dass das Motorrad recht heile ist, aber ich wusste nicht, wie heile es ist. Also es ist wirklich, als hätte jeder Wheelie-Fail, da sieht das Motorrad schlimmer aus. Und das hat in meinem Kopf irgendwie was angestellt, dass ich wieder sehr viel darüber gedacht habe, okay, scheiße, das ist jetzt ein Moment, wo ein Motorrad heile ist, die Person ist nicht mehr da.
Mhm.
Und wie oft haben wir aber Situationen, wo das Motorrad sehr kaputt gegangen ist, so bei Finn, Yannick und mir. Und und da ist aber alles gut gegangen, da sind nicht mal mehr Schrammen oder so im Körper gewesen. Und da habe ich halt viel auf der Autobahnfahrt nach Hause dann die 2-3 Stunden darüber nachgedacht, was passiert, also das ist halt dumme Gedanken, aber ich will ja nicht, dass das nochmal jemandem passiert in meinem Freundeskreis. Und da habe ich halt viele Situationen überdacht, und daran gedacht, wie das ist, wenn jetzt ein Martin stirbt, ein Milan stirbt, ein Finn stirbt, ein Yannick stirbt, so Personen, die mir sehr nahe stehen. Also diese Gedankenkarussell ging dann einfach los. Du kommst ja da einfach diesen Strudel nicht mehr raus. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen, meine Freundin war gerade schon da und meinte so, ja, wollen wir jetzt los? Und ich habe sie angeguckt, ich habe einfach losgeheult, ich habe mich ins Bett gelegt und habe gar nichts mehr gemacht. Also ich habe wirklich 2 Stunden lang durchgeheult wieder, obwohl das eigentlich jetzt lange Zeit her war, dass ich das so gefühlt habe irgendwie.
Also es ist bei mir, es ist ganz witzig, oder nicht witzig, aber also ich sehe da gerade eine Parallele, weil eigentlich würde ich schon sagen, dass ich in dem letzten Stadium bin, also ich kann das akzeptieren.
Ja, genau, ja.
Und kann für mich immer wieder fast schon positive Sachen, nicht positive Sachen rausziehen, aber es ist für mich eine positive Erinnerung. Also ich sehe das in schönen Momenten, Sonnenuntergang zum Beispiel, da denke ich mit einer positiven Stimmung an David oder wie halt in dem Urlaub, wo ich denke, ja, da hätten wir jetzt irgendwie, wären wir ins Gespräch gekommen.
Ja.
Und manchmal kickt das aber, also manchmal auf einmal.
Aus der Hölle, also es muss auch nicht mal irgendwie ein Trigger sein, irgendwie, das Motorrad war jetzt krass, aber
voll.
Von jetzt auf gleich, ich höre, ich gebe Spotify, auf einmal kommt Jolo.
Ja, ja.
Und dann geht's schon wieder los.
Ja.
Und manchmal gibt es aber Momente, da höre ich Jolo, denke positiven Gedanken an David und hab dann irgendwie einen schönen Tag.
Das
klingt ganz komisch, aber meine Therapeutin meinte auch, wichtig ist nur, dass du es zulässt. Du darfst es nicht irgendwie.
Ich glaube, das ist auch was man für die Situation generell sagen kann. Also es hat bei uns, glaube ich, bei ganz vielen Freunden untereinander diesen Weg, das gibt es ja gerade in Motorradfreundschaften sehr selten, oder es ist immer sehr im Hintergrund Gefühle. So, dass man
wir sind alles harte Rocker.
Ja,
richtige Männer leiden im Stillen.
Ja, das ist ganz häufig so, dass das ja ein Thema ist, was in diesen Freundschaften sehr im Hintergrund steht. Und es hat also bei mir eigentlich, mit jedem, mit dem ich da gesprochen habe, das ist völlig okay, wenn man das zeigt. Und ich finde, das ist auch was man viel häufiger zeigen sollte.
Ja.
Und was Freundschaften und Beziehungen aufwertet, wenn man drüber spricht. Und das ist kein Thema, was im Hintergrund stehen sollte. Und das ist auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen Freund hast und dich fragst, Mensch, wieso funktioniert unsere Freundschaft gerade nicht? Ja, das kann halt sein, dass er vielleicht gerade an etwas zu knabbern hat irgendwie und deswegen die Freundschaft auch darunter leidet und man dann füreinander da sein kann und darüber spricht.
Ja.
Ne?
Also auch irgendwie so sein Teil auf der Seite sein, der ist bestimmt voll beschäftigt gerade oder so, man bevormundet Leute so sehr. Auch Thema Bevormundung, weil wir dann auch nicht wussten, wie wir jetzt mit Melina umgehen sollten die erste Zeit. Sollten wir es darauf ansprechen, so, sollen wir das Thema meiden und so. Und wir haben sie da unbewusst ja bevormundet. So, sie kann ja entscheiden letzten Endes.
Ja.
So. Aber ich will jetzt nicht über andere entscheiden. Ich rede darüber nicht und wir reden nicht über das Thema. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, was Davids Tod angeht, es gibt keine bessere Person, darüber zu reden als mit Melina.
Das stimmt. Das muss man sagen. Das ist sehr dankbar, mit Melina darüber zu sprechen, weil sie wirklich sehr, sehr gut damit umgeht. Und also es einem sehr einfach macht, mit ihr einen guten Umgang darüber zu finden. Und auch das Gefühl zu haben, okay, man kann ihr helfen. Und also das muss ich wirklich sagen, das ist ja sehr dankbar.
Sehr, 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 sehr starke Frau.
Ja.
Also wirklich.
Ja. Ich kenne Melina jetzt auch schon ein paar Jahre. Hätte das aber tatsächlich nicht von ihr gedacht. Ich dachte
respektvoll gesagt. Keiner ist mit so einem Szenario konfrontiert, bis es passiert so. Und dann wird die da für sich rausfinden müssen, was das mit einem macht. Das war schon wirklich.
Einfach aus dem Fakt, dass die beiden eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung hatten. Das heißt gar nicht, dass ich ihr als Person das abspreche oder vorher abgesprochen hätte. sondern dass ich die Beziehung gesehen habe und gedacht habe, okay, also da ist es ja wirklich, da setzen beide so doll aufeinander, das ist wie so ein Gestell, wo man sich vorstellt, ja, das funktioniert nur mit zwei Beinen und mit dann ein Bein wegklappt, egal welches.
Ja, ich finde auch interessant, wenn man so mit Leuten auch drüber spricht, die gar, also für mich war dann irgendwann auch nach der Beerdigung wichtig, dann meinen besten Freunden zu sprechen, weil ich sage, ich muss mal mit jemandem sprechen, der David nicht kannte. Weil wenn du über Trauer sprichst und mit jedem, den du sprichst, der kannte David, so ist das so ein bisschen immer nicht ganz förderlich. Dann kannst du dich auch nach unten spiralen. So, und dann natürlich auch genauso mit meiner Mutter. Und das Besondere an David ist ja gewesen, dass der sein Leben schon anders gestaltet hat als eigentlich alle anderen, die ich kenne. Also der hat ein Auto gehabt und ich glaube, der wird es immer noch behalten und ein Motorrad. Also das ist ein Motorrad, ein Auto und alles, was ich... Eine Frau. Dann und alles, was an Geld reinkommt, das stecken wir in Urlaube und Erinnerungen. So.
Also genau.
Ja. Gar nicht materiell gewesen, war sehr minimalistisch, wenn du willst. Hat aber alles quasi in so Erinnerungen gesteckt. Und David und Melina hatten ja dann mal so einen schönen Trip gehabt, dann nach Holland gehabt, der wirklich eine Woche vorher. Und dann hatte meine Mutter gesagt, naja, der wusste vielleicht in sich drinne, dass er nicht viel Zeit hier hat. Deswegen und dass er die maximal nutzen, ja.
Wirkte immer sehr so, ja. Oder im Nachhinein wirkte das sehr so, oder ist...
Erhöhung der Ereignisdichte. Wenn man auch Melina mal so erzählt, das war so ein typischer David-Plan. Dann waren wir am Nürburgring, irgendwo auf dem Weta haben wir irgendwelche Teile für den E36 abgeholt. Dann hat er da noch ein Lenkrad bekommen. Auf den Rückweg ist er dann nochmal zum Flughafen, weil dann ist er von Arbeit irgendwo hin.
Ja.
Er hat ja die crazy Pläne immer geschmiedet, immer
auch
alles verbunden.
Mit Melina irgendwie zum Arzt bringen, weit weg, stationär. Und dann, ja, ich fahre jetzt mit dem Anhänger runter, stelle den Anhänger mit den Motoren hier hin, fahre dann mit dem Auto irgendwie in eine andere Stadt, arbeite da, komme dann wieder und dann kann ich dich einsammeln und kann Motorrad fahren.
Ja.
Junge, ich habe auch David, glaube ich, häufiger auf Autobahnraststätten getroffen als in Person, aber es war immer so, bist du da und dann lass uns da und dann noch schnell treffen und dann stehen wir irgendwo auf irgendeiner Raststätte und sagen uns Hallo im Dunkeln, es ist kalt und du denkst dir so, jo.
Ich kann so richtig Melina so hören, mein Ohr. Ja, das war so ein typischer David-Plan wieder.
Nee,
ich wollte auch ein bisschen mit euch in Erinnerung schwelgen, so an David. Ich glaube auch jeder hat die Geschichte, wie er David kennengelernt hat.
Facebook.
Du hast ein lustiges. Willst du anfangen?
Ich hatte damals einen YouTube-Kanal, der hat Musik hochgeladen. Also so wie jetzt große Musikkanäle mittlerweile.
Keine Ahnung. Ja, ist entschuldigt, so dass ich hier so ein bisschen. Falls ihr noch was dazu sagen wolltet, Entschuldigung, weil ich nicht zu eben so springe.
Nö, ist okay.
Ich denke, wir können immer wieder. Okay, gut, natürlich.
Ich hatte damals so Non-Copyright-Musik einfach hochgeladen. Und mit so 13, 14 oder so habe ich damit angefangen. Und irgendwann hat dann ich habe mich dann natürlich mit so Quirly-Videos auseinandergesetzt und das war so 2014, 15, wo so diese krassen Hype-Videos von Quirly waren, diese Sommer-Vibes-Videos, wo jeder irgendwann Bock hatte, jetzt, ich will eins jetzt aufhören. Ja, genau. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen mehr mit YouTube befasst, so was so contentmäßig so auf dieser Ecke geht, habe ich halt Dilo entdeckt. Habe ich ein Follow reingedrückt mit diesem Musikkanal. Und damals wurde das ja noch so richtig schön angezeigt, so die Person hat mich abonniert, die Person, das siehst du ja jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann hatte Dilo zurückgefolgt, dann hatte immer so auf die neuen Uploads, die ich so fertig gemacht habe, so kommentiert, oh, krank geil, Banger oder irgendwie so. Und dann haben wir irgendwann mal so Facebook und Namen ausgetauscht. Und halt 15, 16 glaube ich. Und bei mir war klar, okay, ich will jetzt auch A1 machen. Und dann wusste ich ja, ne, ich habe jetzt ja so einen Draht zu David. Ich habe ihm Musik gegeben für seine YouTube-Videos und ich konnte ihn dann halt nerven wegen.
Da kann ich jetzt auch mal einen Ratschlag einfordern.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich sie gefragt, ja, ich habe so einen Arbeitsweg. Welches Motorrad? So, und dann hat er so, ja, XT125 Yamaha wäre, glaube ich, so das Beste. So, mein Papa aber Vetorecht. Nee, du fährst die DT. Ich bin früher DT gefahren, du fährst DT. Und dann, na ja, klar, habe ich mir die DT geholt. Ich habe sogar noch den Chatverlauf, habe ich noch ein Foto, wie ich die DT gekauft habe, habe ich ihm geschickt und er so, boah, krass, geil, viel Spaß und so. Ja, und dann irgendwann haben wir dann natürlich, habe ich mal es rausgeschafft aus meinem Kuhdorf und war mobil mit einem Auto und so und dann bin ich nach Nordhorn gefahren und habe mich mit David mal so getroffen. Und ja, so ging das dann irgendwie los.
Ja, bei mir war ganz anders. Also wo du vorhin gesagt hast, 2014, da war ich schon so im Kopf, ja, da war eigentlich unser Peak schon fast gerade durch.
Ja.
Also wir haben ja irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 12 oder 2013 Führerschein gemacht. Ich glaube sogar 2012 tatsächlich. Nee, 13. Anfang 13. Und dann auch sehr früh so mit YouTube und sowas angefangen und ewig lange zu David koexistiert. Also wir wussten immer, ey, es gibt ja eigentlich jemanden, der kommt also eine Dreiviertelstunde entfernt her, der macht genau das, was wir auch machen, in einer ähnlichen Intensität. Und haben uns aber jahrelang nicht gesehen und es irgendwie nicht geschafft, uns zu treffen. Und dann
aber Davids Terminplan war auch damals noch geisteskrank anders. Also
ja, aber auch, also es war auch gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie aktiv viel geschrieben hätten. Ja, also okay. Es war wirklich so ein Koexistieren. Und dann irgendwann stand ich beim Anlassen bei Timo Zapf in der Garage. Also, ne, wir waren auch gut in der Szene verknüpft und so, kannten dann halt Timo. Und dann stand ich da und dann stand halt eine DRZ-Formel mit so einem Dilo-Aufkleber hinten. Und habe ich da so drauf gezeigt, war so. Ja, den kenne ich, da kommt er doch bei uns ganz aus der Nähe, so, irgendwie habe ich den noch nie getroffen. Und dann kam halt aus der anderen Ecke der Garage so, ja, das bin ich. Ja, und dann stand ich auf einmal vor David und so, ah ja, natürlich, ja, und er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Und wir so, ja, cool, dass wir uns mal endlich sehen und uns mal irgendwie kennenlernen. Und das war auch dann eigentlich so der Zeitpunkt, an dem wir dann sehr viel gemacht haben, aber da muss man sagen, das war, als ich schon die 18er EXC hatte, also es war 2018.
Ja,
also
ja, ich habe auch erst irgendwie 3-4 Jahre, nachdem ich ihn quasi so kennengelernt habe, dann angefangen, viel mit ihm zu unternehmen.
Ja, also wirklich so
eine aber jahrelange, man hat immer geschrieben, so.
Genau, so eine jahrelange, also bei mir dann nicht, aber jahrelange Koexistenz und ab dem Moment dann aber halt sehr viel. Ja. So, ne?
Ich glaube, David hatte so einen crazy Terminplan, weil er YouTube durchforstet hat nach Motorradvideos und auch immer kommentiert hat. Also der hat wirklich in der Frühzeit von Fettet, so mit 200 Abonnenten, hat er so, oh, ihr habt ja alle eine DAZ, crazy,
ja.
Ich muss mal nach Berlin kommen oder so zum Fahren oder irgendwas so in die Richtung.
Ja.
Oder ihr habt alle DAZ, bei mir fährt keiner oder irgendwas so in die Richtung. Aber ich wusste wirklich nicht, manchmal kriegt man das ja wirklich hin, das ist ja nicht anmaßend gemeint, aber manchmal gibt es ja wirklich so große Kanäle oder Instagram-Profile, die man irgendwie nie beim Weg läuft. Weiß einfach nicht, dass die existieren. Und ich war dann ab 2014 in dieser DRZ-WhatsApp-Gruppe, in der ja wirklich viele Leute waren.
Ich bin da auch drin.
Ja, ja. Hast ja auch eine DRZ gehabt, also ist ja nicht weit weg.
Mama ist da auch drin. Mama hatte nie eine DRZ.
Aber der kann technisch einen Ratschlag geben.
Der kann sagen, die ist scheiße, kaufen wir nicht.
Die werden nur getrollt, ey. Wirklich, die Eindynamik dieser WhatsApp-Gruppe ist unbeschreibbar gewesen. Und aber alle hatten ja auch den ganz normalen Namen gehabt, so, weißt du, und das ist halt so, und dann habe ich mal gesehen, da hat er da geschrieben, David, und wie 23:30 Uhr, ja, ich schneide hier noch gerade Videos und so, und bald kommt ein neues Video, und manchmal haben die Leute auch geschrieben, ey, David, wann bringst du ein neues Video? Ich habe auch Videos geschnitten zu dem Zeitpunkt für Fettheld, so, war auch krank geschrieben, ich habe ein bisschen Zeit, und da quasi zwischen 0 Uhr und 6 Uhr ist in so einem WhatsApp-Gruppenchat nichts los. Und dann konnte man auch mal die Ruhe und die Zeit haben. Und da habe ich in David nicht miteinander mal geschrieben gehabt. So. Ja. Und irgendwann weißt du, okay, ja, der macht auch Videos und so. Und dann irgendwann hat er quasi sein Video da reingeschickt. Ja, mein neuestes Video ist fertig. Das, glaube ich, 2014 so ein Jahresrückblick war, was er zweigeteilt hat. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich fand es richtig gut und habe dann auch gemerkt, oh, der ist ja richtig groß.
Ja.
Das ist ja schon richtig groß gewesen.
Also der Kanal von David kann man das nur nicht behaupten.
Der Kanal von David.
Der Kanal war richtig groß. David war nicht richtig groß.
Fandet ihr?
David war klein.
Martin ist es auch nicht riesig.
Ich bin jetzt nicht so groß wie du, Milan, vielleicht.
Aber also von uns
rein
war David auf jeden Fall der Kleinste.
Über mich sprichst du über meine Größe, wenn ich weg bin.
Normal großer Deutscher.
Danke.
Die Insecurities.
Und dann haben die. Ich glaube, ich habe David dann zum ersten Mal gesehen, als sie gleich nach Berlin kamen. Wenn ich das alles, habe ich das, ich muss wirklich mal gucken, ob die zuerst bei uns in Berlin waren, aber dann die ganzen Nordhorn und dann für eine Woche bei mir geschlafen haben, also 5 Nordhorner bei mir geschlafen haben.
Die haben das ganze Paket mitgenommen.
Ja, oder ob ich dann mit David zusammen in der Eifel das erste Mal war und wo, oh, ich will die Geschichte erzählen. Jetzt darf ich.
Wieso?
Weil ist alles verjährt? Okay. Wir hatten mal spät, ich würde ganz gerne nämlich eine schöne Anekdote von David einleiten. Vielleicht habt ihr auch gute Anekdoten.
Ja.
Guck jetzt in die Kamera. Es war 2016, glaube ich, gewesen und wir wollten nochmal so wie einen kurzen Trip machen und Edges of Supermotor, also Sebastian meinte, hey, ihr könnt ja mich besuchen und wir fahren nochmal in die Eifel und mit David. So, ja, aber eigentlich, ich habe gerade gar kein Geld. Also for real, gar kein Geld gerade. Haben wir von meinem letzten Geld mal einen Reifen bestellt, das wusste ich, das wollte ich noch unbedingt machen vor der Eifel. Der kam dann nicht, also der hat wirklich bei DPD eine Woche im Lager gelegen. Dann bin ich dann noch zu unseren Mechaniker gefahren, der dann noch irgendeinen Reifen hat. Ich sag, hast du noch irgendeinen 140er, 50er Reifen? Und dann hat er mir so einen China-Reifen mitgegeben. Also er hat am Telefon, ja, ich komm vorbei. Fahr vorbei, und dann gibt er mir so einen China-Reifen. Und ich so, oh, Digga, das sollte das von Trip. Dann wir losgefahren, viel zu spät zu David. David wollte unbedingt, dass ich ein Foto von ihm mache für ein Profilbild.
Yeah.
Dieses Dino-Profilbild mit der Sonne von hinten. Er wollte unbedingt, dass ich
mit
das mache.
Mit der XC mit drauf.
Mit der XC drauf, ja. Super Wertschätzung, dass er es von mir haben wollte. Süß. Aber es war auch ein bisschen stressig, halt natürlich für David so ein Foto zu machen, weil ich bin immer so 80-20, so passt,
ja, passt schon.
Ja. Passt schon, so viel will ich da nicht reinstecken. David nicht.
Nein.
Nein.
Also David hat zu Instagram-Zeiten seine Posts bearbeitet mit dieser Instagram-App und hat wirklich Pixel geschoben dann und hat eine Dreiviertelstunde auf sein Handy einen Instagram-Beitrag bearbeitet.
Ja.
So perfektionistisch, weißt du, und ich so, oh. Und dann mussten wir aber los nach Aachen, alles stressig bei diesem Trip. Ich dann wirklich mit den letzten 30 Euro, die ich auf mein Konto habe, die DRZ voll getankt. Wusste jetzt auch nicht, wie ich eigentlich essen soll an dem Wochenende.
Klasse. Nach meinem Everest-Urlaub eigentlich.
Ja, mega Zeit gehabt. Mit den China-Reifen dann noch so ein Sebastian, der durch die Eifel flügt. Ich gar nicht hinterherkam. War auch wirklich hart gereizt dann. Wollte dann wirklich nur nach Hause. Und dann waren wir am Nürburgring. Jetzt kommt die eigentliche Story. Ich musste ein bisschen Aufbau machen. So, und dann am Nürburgring hast du so zwei Kreisverkehre.
Ja. Yeah.
Und dann war so die Logik, wie ja doch alle in diesem YouTuber-Mindset so, Digga, ein Wheelie am Nürburgring, geile Aufnahme, wir zu dritter lang wheelen. Ich sehe es schon vor meinen
ich
Augen.
Ich kenne die Story, jetzt weiß ich nicht.
Und dann sind wir da einmal lang. Dann Sebastian so, ich muss mal kurz anhalten, irgendwie musste sein Akku wechseln. Und Sebastian so, ja komm Martin, kommst du jetzt? Ich so, ich hab keinen Bock mehr. Was? Ich hab keinen Bock mehr. Nö. Und Sebastian ist so ein bisschen beschwichtigt, so mit mir reden wollen, so, hey, komm, ich so, Mann, ich hab keinen Bock, lass mich in Ruhe, so richtig pissig, Diva-Marty-mäßig. Alle haben das mitbekommen natürlich, alle haben mich angeguckt, nee, egal, ich hab keinen Bock gehabt. Und dann sind David und Sebastian dann mal vor Nürburgring mit laufender GoPro, jetzt mit Akku, Wheelie gefahren und dann kam so eine Polizeiwanne, so ein Mannschaftswagen, hat sich quergestellt vor den beiden und hat sofort die beiden...
Ich hab die Aufnahme in meinem Kopf.
Beschlagen. Also kam dann sofort zu denen runter, 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 so richtig aggressiv, die von dem Motorrad geholt, dann Helm abheben sofort, Schlüssel weggenommen, glaube ich auch. Und dann wollten sie von Sebastian, dass er ihnen den Helm gibt, weil es könnte ja sein, dass dieser schmächtige Sebastian jetzt auf die Polizeibeamten losgeht mit dem Helm.
Oh ja.
Völlig realistisch. Und Sebastian so, nee, gebe ich ihn nicht. Was dann so dazu führt, dass die Polizei sagt, ja, nimm mal dich einen Schwitzkasten und drück dich mit dem Gesicht an die heiße Motorhaube von T5 mit der Lederkombi so.
Der schwerkriminelle
Sebastian. Davon habe ich noch eine Aufnahme. Geil. Die veröffentlicht nur mit Sebastian, wenn er sagt, es ist in Ordnung. Es ist fast 10 Jahre her.
Wäre es auch eine Veröffentlichung, wenn du sie uns mal zeigst?
Ja, kann ich zeigen. Ja. Ah, ja, ja. Und ich bin Erik, also Erik gerade noch mit mir gewesen, sie stehen einfach nur da, alle gucken uns an, der Typ, der gerade noch eine Szene gemacht hat, dass er da nicht mitfahren wird bei dieser Nummer.
Sie so, schlauer Mann.
Und so ein Typ guckt uns an, so, war eine gute Entscheidung. Ich so, ja, aber ihr müsst ja dann warten. Dann haben sie die Motorräder einkassiert, die GoPros einkassiert. Da mussten wir bis 0 Uhr warten, damit wir die Motorräder wieder bekommen. Haben dann quasi da 4 Stunden verbracht. Erik und ich haben nochmal 4 Euro zusammengelegt, um uns einen Eisteebecher zu holen, haben dann bei Subway mal Eistee gezapft.
Zum Refillen?
Ja. Und dann musste ich, weil Erik ja eine EXC hatte, das ist so ein geiler Trip gewesen. Erik mit der EXC, ich mit der DRZ. Und wir mussten die ja dann nach Adenau fahren.
Adenau.
Ja, dieser Ort, der dann so weggespült wurde.
Ja, nee, das ist Ahrweiler.
Ahrweiler. Nach Ahrweiler musste ich die fahren zur Polizeistation. Also habe ich die in der Nacht mit meiner komischen Polysport-Lichtmaske, wo nur das Standlicht funktioniert hat, weil ich dachte, ich fahre jetzt nicht bis in die Nacht an den Tag, nach Ahrweiler fahren, durch die dunkle Eifel, es war arschkalt, waren wir in der Polizeistation, haben die Motorräder wieder bekommen. Wir haben dann auf jeden Fall versucht, bei den Polizeibeamten zu.
Aber bist du sicher mit Ahrweiler? Weil eigentlich ist also Polizei da, Adenau hätte ich jetzt gesagt.
Kann auch Adenau gewesen sein,
ja. Ja, also ich glaube, macht mehr Sinn, weil Ahrweiler.
Und dann sind wir dann irgendwann 12:30, 1 Uhr nachts. Ich wollte eigentlich so 20 Uhr wieder zu Hause sein. Ich wollte ja um 18 Uhr schon wieder nach Hause. Dann durch die kalte Eifel gefahren und dann dachte sich bei Eriks EXC so, Deploy, ich habe jetzt auch keine Lust mehr.
Nein. Oh Mann.
Und wenn du die Karre ausgemacht hast, also die durfte nicht unter 3000 Tour fallen, dann so ist die ausgegangen.
Ja.
Und Erik sagt auch so, ich fahre jetzt einfach nach Hause.
Einfach durch.
Über alle roten Ampeln in Aachen gefahren und ich fahre einfach nach Hause. Und zur Wiedergutmachung, fairerweise muss man sagen, hat uns dann Sebastian den besten Döner Aachens geliefert, der für Berliner Standard komplett Arsch war. Das Brot war komplett wirr. Er war einfach so, hier ist der beste Döner Aachens.
Das ist aber auch undankbar, wenn man zu Berlinern seinen besten Döner zeigen möchte. Also auch noch, dann kriegt man so eine Berliner Schnauzenbewertung.
Ja, wirklich.
Tut es nicht. Wenn ihr Berliner Freunde habt, esst einfach was anderes.
Ich war auch noch eine andere Person. Ich war noch wirklich mehr diverhafter als heute bin. Und
meine Güte.
Noch mehr narzisstisch gewesen, sondern also, das war halt wirklich, ich hatte wirklich Gift und Galle gespuckt, glaube ich, an dem Tag. David,
ich weiß nicht, was ich auch bis heute nicht, warum du mich damals zu der Zeit überhaupt mochtest.
Valider Grund, wirklich. Also die
ich habe eigentlich gar nicht genau in dein Weltbild gepasst. So. Du warst einfach gegen alles und jeden, alles in jedem fandest du kacke.
Martin auch wollte seine Grenzen ein bisschen verschieben. Er hat sich quasi selbst so eine Schocktherapie geliefert.
Digga, kennt ihr Donut Media? Der YouTube-Kanal über die Autos. Donut Media, auch so gelbes Mikrofon wie meins, immer so gelber
Kann sein,
und
ja.
So. Und der James Humphrey, der macht einen eigenen YouTube-Kanal inzwischen. Die haben eigene Merch gelauncht und die hatten so richtig geilen Merch-Hoodie gemacht. In denen steht Make a Scene. Und ich war so, das passt ja so gut zu mir. Ich wollte immer eine Szene createn und habe eine Szene gemacht. Ich meine, Make a Scene, ja. Auf jeden Fall, das war ein super toller Trip. Die GoPros blieben dann bei der Polizei. Ich hatte ein YouTube-Video dann geschnitten, was ich, glaube ich, nicht veröffentlichen durfte. Oder
ja, das klingt sehr nach Sebastian. Ich wollte sagen, nach einer von beiden Personen, aber ja.
Ja, also letzten Endes, da wurden sich auch böse Bilder natürlich ausgemalt, was jetzt die Zukunft von uns allen betrifft. Und
weil auf den GoPro-Aufnahmen, die bei der Polizei lagen, natürlich davor noch ein paar Aufnahmen sind, die
nur StVO-konforme Aufnahmen
nur StVO-konform
lagen.
Mich nicht betraf, weil ich hinten fuhr mit einem China-Reifen und gar nicht klar kam in der Eifel.
Hat der Mechaniker nur an dich gedacht.
Ja. Hättest du das
kennst
gewusst?
Du auch die Mechaniker, glaube ich.
Ja?
Ja, Osten von Berlin. Da lassen viele ihre Motorräder ab und zu mal so stehen, um so schnell eine Gabel machen zu lassen. Ja, so ein Ding. Naja. Das ist so meine Devik-Anekdote. Irgendwann gab es die GoPros zurück, ist nichts aus der Geschichte geworden, außer heiße Luft, und dann durfte das Eifel-Video veröffentlicht werden. Und wenn ihr jetzt diese Eifel-Videos guckt, von Edges of Supermortal, von mir, wisst ihr, was, wie dieser Trip vielleicht, ich glaube, es macht doch gar keinen Sinn, so diesen Video, wie der Ablauf ist, weil irgendwo endet es relativ abrupt.
Ja.
Jetzt versteht ihr.
Man sieht nur die Szene, wie die Polizei reinläuft, dann ist Cut.
Stimmt.
Das war's.
Da kann ich euch keine Szene zeigen, wie Sebastian
mit
dem Gesicht
auf der Motorhaube schon sehr gut gemacht
hätte. Sehr gut, ja, der hätte schon reingemacht.
Es war auch, alle sind so vorbeigegangen, weil es ist ja Vergnügungspark.
Von GTA noch.
Der Biden ist ja eigentlich relativ gut, da waren so Vergnügungspark, alle waren so, Digga, die Polizei eskaliert hier gerade so ein bisschen.
Ja, an der Eifel kann man sich vieles erlauben, aber zwischen den beiden Kreisverkehren vor dem Nürburgring, da sollte man sich benehmen.
Gar nichts.
Nee.
Da wurde ein Exempel statuiert an den beiden.
Ja, vor Publikum. Ich hätte es auch gerne gesehen, muss ich sagen.
Ich auch. Ich hätte so gerne, ich hätte Geld dafür bezahlt, wie Sebastian im Gesicht.
Das sind halt beides auch die Personen, die eigentlich immer die
Liebsten Lämmer waren.
Ja, wirklich, ne?
Ja, wirklich.
Und die haben es dann voll abgekriegt. Also krass. Ja.
Die beiden Streber schlechthin eigentlich, wenn man es so auf StVO und so bezieht.
Ja.
Bumsen Lämmer trifft, glaube ich, besser.
Streber ist jetzt vielleicht, ne? Ein bisschen ein drüberfahren, ein paar km/h, ist ja immer so, aber die waren schon sehr strikt. Sebastian kamst du nicht hinterher eigentlich?
Wurde aber so rund, der
fuhr so
sah nicht schnell aus, aber er war einfach weg dann.
Ja, genau. Sah auch nicht so aus,
sehr korrekten Fahrstil.
Ja, voll. Ja.
Habt ihr ein paar gute Anekdoten?
Also für mich, ich musste tatsächlich vorhin ein bisschen dran denken, als Nick meinte, dass für ihn das Grab so ein Ort ist, an dem er da halt gut irgendwie das bearbeiten kann. für mich ist es gerade gar nicht so der Punkt. Für mich sind das immer so eher Orte, an denen ich mit David war. Und da ist natürlich die Wheelie-Meile in Nordhorn ein Punkt, wo ich auch gerne mich dran vorbeifahren.
Die haben aber wirklich schön verfeinert da an der Spalierfahrt.
Ja. Ja, da mache ich auch immer gerne nochmal einen Abstecher
das,
hin.
Das würde ich Ihnen irgendwie auch gerne zeigen können. So. Ja, guck wirklich. Mal hier den Spot, den haben wir richtig verfeinert.
Ja, ja nee, da fahre ich gerne vorbei und irgendwie das ist dann sowas, da hast du ja auch wirklich viel Ruhe da hinten.
Jo, das stimmt.
Wo ich das gut bearbeiten kann oder ich weiß auch so, dass ich in der Zeit, wo David und ich uns getroffen haben, sind wir natürlich häufig Motorrad gefahren, gerade in Nordhorn hat er mir dann so ein bisschen seine Spots gezeigt oder hey, wir müssen mal hier hinfahren, Foto machen, wir müssen mal da hinfahren, Foto machen. Dann habe ich auch so die eine oder andere Ecke, wo ich halt einfach jeder mit einer Erinnerung zusammenhängt. Und da ist zum Beispiel auch einmal, hatten wir Kükenmiet und dann sind wir, ich weiß nicht, irgendwie an dem Spot ging das nicht mehr, da durften wir nicht pennen. Dann sind wir zu so einer Windkraftanlage gefahren. Das ist auch der Ort, wo ich die Berliner dann alle kennengelernt habe oder die meisten davon. Und das ist irgendwie auch für mich so eine David-Anekdote, was irgendwie sehr versinnbildlicht dafür steht. Ja, es sind viele Leute zusammengekommen, viele haben sich da irgendwie neu connected, neu kennengelernt, da sind einfach richtig gute Freundschaften entstanden und
ich denke auch dieses Meet, was er machen wollte.
Genau.
Ja, ganz viele Leute connecten, aber ich habe ja dann erst im Nachgang festgestellt, wen er da alles eingeladen hat, beziehungsweise wir haben ja in den Kommentaren geschrieben und dann letzten Post so, ich dachte, wir lernen uns nächste Woche endlich mal kennen. Ja.
Ich weiß, vielleicht eine Anekdote so auch irgendwie mit, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben und zusammen gefahren sind, war dann beim Anlassen in der Eifel und David, Melina und ich waren richtig hyped auf Channel One. Wir wollten so wie so eine
Leute kennenlernen.
COD-Lobby, wir wollten uns einfach den Open Mesh Channel One geben. Ne?
Ja.
Und sind dann auf dieser Spalierfahrt, wo ich glaube 500 Leute mitgefahren sind,
mehr
in den Channel One und haben da einfach mit den Leuten kommuniziert und ey, wo seid ihr denn? Und David dann so, ey, heb mal deine Hand, du da vorne, der ständig mit uns spricht. Und dann guckst du nach vorne, nach hinten. Niemand hebt die Hand, weil die Person ist so ganz anders. Ja. Und haben uns dann durch den Channel One gearbeitet. Das war auf jeden Fall auch ja irgendwie eine schöne Erinnerung. Und auch, ich war letztens nochmal in der Eifel, bin dann lang gefahren, musste auch da ja sofort wieder dran denken.
Mein erstes Mal Motorradfahren mit David. Da bin ich mit der DRZ im Auto natürlich nach Nordhorn gekommen. Und wir wollten so DRZ fahren.
Mhm.
Und ich frage noch so vorsichtig, weil die DRZ hat jetzt nicht so von Legalität geströmt.
Was eigentlich schwierig ist bei einer DRZ.
Ja, aber die war halt...
Kauf dir das Motorrad, was komplett legal für A2 ist und mach's komplett illegal.
War eine Y oder eine Y?
Das war eine Yesen. Y-Rahmen, E-Motor, SM-Gabel.
Ja, da ist...
E-Heckrahmen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, er meinte, nee, Nordhorn ist todentspannt. Wir fahren original aus der alten Wohnung Richtung Stadtinnere und dann ist da dieser eine Döner, wo der mit irgendwie immer hinfahrt. Und wir fahren in die Straße rein, ich mache Coaster so runter.
Bäh, DRZ-Wing
halt ab, vor dem Dönermann, mach den Ständer raus und stell die halt dahin. Dreh mich um, Polizei, klopft mir auf die Schulter.
Auf die Schulter? Hast du auch so richtig
so Sportsfreund.
So Sportsfreund. Und ich guck so David so an und David so, Bruder,
hast du dir selbst ein Polizei
gehabt?
Ja.
Das war auch in Berlin, glaube ich, als er mal da war. Aber ich krieg's auch nicht mehr zusammen, auch so um so eine Polizeigeschichte, aber auch genau das Gegenteilige mit wirklich so völlig Desinteresse.
Ja, ich habe so ganz viele Erinnerungen, ganz viele kleine Bausteine und ich glaube, keine davon hat jetzt so Potenzial wie deine für einen Podcast, weil die lösen bei mir viel aus, die Sachen, aber das sind halt so random Situationen.
Was persönlich ist halt.
Ja, genau. Das sind einfach halt Sachen, wo wir zu zweit unterwegs waren.
Ich dachte, als du mit Loris und David immer
Geheimnis
ich hatte den Joke mit David gehabt, dass David meine DRZ gekauft hat, hat er nicht, sondern sein Kumpel Timon hat meine DRZ damals gekauft, aber wir haben es auf Social Media so aussehen lassen und nie aufgeklärt. So. Und so hattest du auch so eine ähnliche Geschichte mit Loris, wa?
Und ja, das war auch ganz lustig. Da. Ich wollte ja, mein Traummotorrad ist ja schon seitdem ich 16 bin, die 501. Und ich war ja immer sehr, sehr knapp bei Kasse. Und irgendwann habe ich einfach random ein Video gepostet, wie ich mit der DRZ und ich bin da mit der 501 gefahren. Und wir haben so gesagt, ja, ist jetzt mein neues Motorrad und hier, Pipapo, war natürlich das Motorrad von Loris, ein guter Freund von David. Und das war dann so der Joke irgendwie, weil du hattest mir das nämlich auch erzählt irgendwann, glaube ich, mit diesem Verkauf, glaube ich, oder,
ja, die
oder
dass
ich stagen soll oder irgendwie so. Und dann haben wir das durchgezogen, war lustig. bei Insta haben sich die Leute auch, ich habe so viele Glückwünsche bekommen, crazy.
Ja, fühlt man sich auch ein bisschen schuldig, so ein bisschen. So, ich wollte nur einen Witz machen.
Nee, aber eigentlich die beste Anekdote, da war Martin auch mit dabei. Wir haben ja diesen 30-Stunden-Spenden-Stream gemacht.
Ah.
Und Dilo wollte unbedingt mitkommen. Mhm. Also wollte da unbedingt hin.
Ja.
Und wir meinten so, ja, ey, ne, von dann und dann, komm gerne vorbei, wir planen dich ein, du kannst dich vor die Kamera setzen, quatschen ein bisschen, hab Spaß, so. Ja, ich komme mit Melina, wir denken so, gut, okay, chillig.
Cool, ja.
Und dann kommt und kommt und kommt der nicht. Und ich denke mir so, hä, guck so Insta, die Leute, ich habe in der Story markiert. Ich denke mir, hä, sitzt der auf einer Fähre mit Melina hinten auf der DRZ? Und ich denke mir, der fährt auf Achse? Da ist er irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden mit dem Motorrad, ja, auf Achse da hingefahren.
Um dann um 16 Uhr, 17 Uhr im Livestream anzukommen.
Ja.
Für ein, zwei Stunden.
Für ein, zwei Stunden, und da ist er nach Hause gefahren. Und der Heimweg, da mussten sie noch eine Nachtpause machen, weil es hat so geschüttet, dass sie es einfach nicht mal geschafft haben, bis nach Nord.
Wir haben sich in Bremen oder so ein Hotel genommen, ja, oder so. Ja.
Ich habe doch noch eine schöne Anekdote. Auch da, es ist so, also David war jemand, der immer gesagt hat, der Weg ist das Ziel,
jo,
am Ende.
Digga, ist er auch.
Und also bei uns, ich hatte ja vorhin schon gesagt, irgendwann fing das ja bei uns an, dass irgendwie diese Treffen immer schwieriger wurden. So,
ja.
Da habe ich zum Beispiel gemerkt, David schreibt dann so, hey, das Wetter soll nicht gut werden. Und ich bin jemand, ich gucke nicht in den Wetterbericht, ich gucke in den Himmel, da sieht es gut aus, Unfall los. So, und wenn es dann regnet, dann hast du nachher ein gutes Abenteuer gehabt. So,
ja,
das,
genau.
Ist immer so. Und das habe ich dann auch so zu David halt quasi wortwörtlich gesagt, ja, nee, du musst einfach in den Himmel gucken und dann fahren wir los. So, und
ja,
dann habe ich halt auch, ja, sind wir gefahren. Es hat natürlich wie aus Eimern geregnet. Und davon habe ich auch noch ein Video, wie ich so halt für einen Schwenk mache. Es kommt
Video,
das Wasser wirklich aus
von
dem Himmel.
Von den 24 XL.
Genau, kommt runter und David guckt mich an. Ja, ja, einfach in den Himmel gucken.
In den Himmel,
ne?
Gucken, ja.
Ja, also das. Aber wir hatten trotzdem eine mega gute Zeit dabei. Und ja,
also
das ist auch was, wo ich mich gerne dran erinnere.
Bei so einer dummen Anekdote muss ich an eine Aussage von Jenrik denken, der auf der Deutschlandtour gesagt hat, alles über 80 km/h im Regen, dann wirst du nicht nass. Das ist natürlich, hat das komplett nicht aufgegangen, weil
Klitschnass.
Das ist so ein Running Gag geworden, einfach jedes,
ja,
Mal, wenn es,
ja,
regnet. Ja, ja, wir müssen nur 80 fahren.
Ja, dann geht's. Ja.
Welt wie, du darfst nicht durch den Regen rennen, dann wirst du noch nasser, als wenn du normal durch den Regen rennst. Logik?
Ja, nein, 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 das sind einfach Sprichwörter,
genau,
die,
ja,
du schon können, so, ne?
Ja.
Der Weg ist das Ziel, einfach in den Himmel gucken, über 80 wirst du nicht nass. Ja.
Dann kannst du auch bis nach Marokko fahren oder so.
Ja.
Also,
ja, damit kommt man durchs Leben.
Ja.
Was ja auch viele nicht sehen, also David hat halt wirklich enorm Leidenschaft für das Thema gehabt und der Broadcast wurde auch teilweise so ein bisschen mit ihm durchgezogen, also weil er auch immer, ich glaube, wir hätten schon längst eine Folge wieder aufgenommen, weil er gesagt hat, ey, was ist denn jetzt hier wieder, Martin? Also oft hat er im Hintergrund auch Druck gemacht und ich kriegst auch nicht mehr ganz zusammen. Manche Sachen sind auch wirklich nur entstanden, weil er so viel Druck machte. Also das ist, auch wenn es immer mein Podcast war, war manchmal bei ein, zwei Stellen eher der, der angetrieben hat, gesagt, komm, nee, wir müssen. War auch wirklich genauso, als ob es sein Projekt wäre, hier involviert, was man natürlich nicht sieht, was im Hintergrund passiert oder dergleichen. Oder wenn die wird manchmal der Redeanteil kleiner war. Also das gab es ja auch, dass er sich da saß und natürlich dann gefreut, da zu sein. Und
ja,
ja, David war ein guter Motivator, würde ich sagen. David war gut da drin, Sachen.
Der war ein richtiger Coach.
Selbst, ja, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass er dann so sich dabei meldet, ey, du musst jetzt loslegen, sondern David hatte ein gutes Gefühl dafür. Ja, ich hatte vorhin schon mal so kurz angerissen, halt diese Gedanken, diese, ne, zu verwirklichen. Also wenn du jetzt denkst, ich finde es cool, was der da macht, dann schickt David dir das so rüber und das ist jetzt nicht die krasseste Motivationsrede.
Das Unausgesprochene zu sagen.
Ja, es ist nicht die krasseste Motivationsrede, die du in deinem Leben gehört hast, aber es ist in dem Moment und in der Vielzahl einfach ein schön, wenn du einen Freund hast, der dich so supportet und der das auch dir sagt, wenn er was gut findet. Ja, das ist auch was, finde ich, was man sich mitnehmen kann. Das ist Lob aussprechen, geht nicht nur sonntags so, das kann man gerne häufiger machen.
Da sind wir wieder bei den Sprichwörtern.
Ja, ja. Den kann man auch mit aufnehmen.
Diese Erinnerung, alle 7 Tage im iPhone Kompliment aussprechen.
Lob aussprechen.
Lob aussprechen. Auf Spiegel dann stehen so.
Ja.
Hat sich eigentlich für euch das Hobby durch Davids Tod verändert?
Wollte ich vorhin auch noch ansprechen, weil wir kennen alle eine Person, die also sagt, ich kann es nicht mehr genießen, so, ich muss dabei dran denken. Mir ging es bei den ersten Fahrten auch so, dass ich auf dem Motorrad das nicht aus dem Kopf bekommen habe. Und deswegen habe ich für mich dann erstmal so ein bisschen auf Rennstrecke geswitcht, weil ich finde, also gefährlich ist für mich Verkehr, nicht die Straße. So, der Verkehr ist das, was das Risiko ausmacht. Und auf der Rennstrecke kann ich den Punkt komplett ausschalten und kann einfach, da konzentriere ich mich auf die Linie und so, da muss ich nicht viel an andere denken. Und das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Da habe ich auch nach wie vor sehr viel Spaß an dem Hobby und für mich ist das Hobby auch, glaube ich, so tief verwurzelt, dass ich das gar nicht komplett loslassen kann. Und ich glaube auch für mich nicht, dass das Davids Intention dahinter gewesen wäre, sondern Davids Intention ist, dass du Spaß an Dingen hast und dass du das machen sollst, was dir Spaß macht und dass du dein Leben so leben sollst, wie du damit zufrieden bist. Und das ist auch völlig fein, wenn du jetzt sagst, hey, ich krieg's nicht aus dem Kopf, ich habe da keinen Spaß dran, ich will was anderes machen, ich shifte auf ein anderes Hobby, völlig fein. Also es sollte jetzt gar nicht so klingen, dass David das jetzt...
Selbstverwirklichung war für David immer wichtig.
Das sollte jetzt
für beide. Und David und Melina finde ich beide selbstverwirklichen
Menschen. Ja, es sollte jetzt gar nicht heißen, dass David das jetzt schlecht heißen würde, wenn du deswegen aufhören würdest.
Ja, das ist ja deine selbst, die dich verwirklicht.
Genau, im Gegenteil. Und für mich hat das aber sehr gut funktioniert, dass ich, also ich mache sehr wenig so Alltagsfahrten auf Motorrad. Für mich ist Motorradfahren wirklich was Besonderes, wo ich auch meistens in der Gegend fahre, wo ich dann schönere Strecken habe. Und da lasse ich es dann auch richtig raus. So, und ja, da lasse ich es raus.
Ja, genau. Lass ich es raus. Willst du noch mal kurz über die 1.800 Euro Italien reden?
Ja, auch eine witzige Anekdote.
Ja, wo ich dreimal geblitzt wurde mit 50 km/h zu schnell.
Nee, einfach, um es mal vielleicht so zu sagen, in Italien gibt es auch Blitzer, die nicht blitzen. Die merkt man nicht, wenn man da durchfährt. Und wenn man
jetzt in der Brief kommt.
Und wenn man es dann mehrmals auf der Strecke richtig rauslässt.
Da kommen die Briefe auch mehrmals.
Ja, der Postbote, also ihr kennt das ja, das sind so Einschreiben-Postboten, ne? Die dann halt kommen, ja, hier ein Brief aus Italien, das kenne ich, hatte ich auch mal.
Ah, nicht bezahlt, so dumm.
Nee, auch das erste Schreiben wird auch schon als Einschreiben zugestellt, da brauchst du auch eine Unterschrift.
Ja.
So, und beim ersten war er noch so, haha, hihi. Und beim zweiten und beim zweiten und dritten.
Ich weiß, in der WhatsApp-Gruppe wurde so einfach der Brief ungeöffnet, schon ein Foto gemacht und alle schon so,
Nein, ich rede um den Postboten.
Um den Postboten.
Ach so, ja.
Und der Postbote hat dann, also klar, ich wusste ja, was drin ist, so. Aber der Postbote, also es gibt dann auch immer so online, siehst du, du liest natürlich, was mache ich mit so einem Schreiben? Und dann steht natürlich, ja, sobald du es unterschrieben hast, ist er bei dir zugestellt und dann läuft das Verfahren. Das heißt, dann waren wir auch so, ja, sollte ich den überhaupt annehmen? Und mein Postbote hat einfach einen Schritt davor gedacht, der dachte so, oh, der Kerl kriegt aber viel Post aus Italien. Ich gebe das einfach bei der Post direkt ab. Und dann kann er es da abholen, wenn er bereit ist dafür. So, also er hat quasi dann so ein, ja, mir einen kleinen Gefallen getan quasi. Ich habe es abgeholt, ne, also, ja. Die haben schon ihren Weg zu mir gefunden, aber ja.
Im vierstelligen Bereich.
Ja, war, ja.
War aber wie so 101 km/h oder so undankbar, ne?
Ich habe tatsächlich, kann ich jetzt behaupten, ein Blitzerbild, auf dem ich fliege, wo beide Räder nicht auf dem Boden sind. Man sieht es auf dem Blitzerbild. Da das muss irgendwie eine kleine Bodenwelle sein, wenn ich da drüber gefegt bin und man sieht den Schatten unter den Rädern. Dann war auch noch ein Fehler drin. Da stand irgendwie Nettogeschwindigkeit 9500 km/h bei dem Bild, wo ich halt geflogen bin. Also, ja.
Ja, gut.
Das war's wert.
Die TM, die dreht richtig.
Ja, geht gut.
Kann ich empfehlen.
Ja.
Ja.
Ist dein Hobby verändert?
Alles schwankt irgendwie immer. Ist sehr abhängig von, wie es mir gerade geht. Also es gibt Momente, da fahre ich sorgenfrei, alles gut wie vorher. Und dann gibt es aber auch Momente, wo ich... Ihr kennt alle die Situation. Ihr fahrt und von rechts kommt jemand raus. Oder ne, es wird irgendwie mal ein bisschen knapper. Oder man muss doch nochmal ein bisschen doller bremsen. Und solche Situationen habe ich und mein Kopf spielt das Szenario dann aber im Negativen weiter.
Ja.
Also, Auto fährt ein bisschen zu dicht rechts ran, also kommt von rechts, kommt mir so ein bisschen auf die Spur, ich bremse ab, es ist alles gut, es ist nichts, wo man dann sagt, okay, fast knapp gewesen, aber mein Kopf ist dann die Sekunde danach wieder damit beschäftigt, Auto ist rausgefahren, ich wurde eingerastet, ich bin tot.
Mhm.
Und das habe ich hammer oft.
Das habe ich schon seit Jahren. seitdem wir im Harz waren und ich da immer weggefurcht bin, habe ich immer nur noch so, wenn jetzt hier direkt nicht mehr so. Oh.
Ja, genau. Deswegen,
gar also nicht
ich war
mehr.
Auch todesentspannt so.
Ja.
Ich hatte auch keinen Bock, da irgendwie groß Rundenzeiten zu fetzen oder so. Ich war jetzt ja auch die letzten 2 Jahre in Spanien immer in Silvesterzeit. Da bin ich ja jetzt auch einmal über die Leitplanke rüber. Aber das war halt, ist jetzt nicht so, dass ich immer die ganze Zeit versuche, am Limit zu fahren. Ich fahre halt so für mich, immer, wo ich mich wohlfühle halt. Das kann natürlich auch nicht die richtige Geschwindigkeit sein. Deswegen bin ich dann auch mal über die Leitplanke rüber. Aber wäre mein früheres Ich, wäre wahrscheinlich nochmal so 5 oder 10 km/h schneller gewesen. Und dann wäre mit, ich fliege über die Leitplanke, wahrscheinlich, ich fliege die Böscher runter. Also man kann das natürlich immer irgendwie schön reden, aber ja, solche Situationen kommen, glaube ich, immer erst bei mir viel, viel später. Also, dass ich sehr viel darüber nachdenke, was ich gerade tue. Also, fange jetzt erst an, darüber nachzudenken, ob mein Hobby sinnvoll ist oder nicht.
Also, ich muss sagen, so Situationen habe ich eigentlich gar nicht. Und ich habe überlegt gerade auch, woher kommt das? Warum?
Ja.
Klar, ich reflektiere da schon, was ich mache. Ich fahre auch Straßenverkehr. Also ich fahre immer mit Puffer, immer. So, das ist, kannst du im Straßenverkehr nicht machen, aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ein Fahrprofil habe. Ich suche mir immer Strecken raus, die wie Rennstrecken sind. Zum Beispiel, ich bin jemand, wenn ich in Harz fahre, dann ist das für mich, also am besten 3 Tage Kiffhäuser. Hoch und runter, ganze Zeit.
Ja.
Das ist das, was mir Spaß macht. So. Und deswegen habe ich ja dann irgendwann diesen Switch gemacht. Ich sagte, hey, wenn du jetzt hier quer durch die Republik fährst, um eine Straße zu fahren, die du dann wie eine Rennstrecke befährst, fahr doch einfach auf die Rennstrecke. So, ja, Beifahrt-Move. So.
Oder nach Italien.
Ja, aber, ja,
aber
klar,
ich schmecke mir
so,
teuer.
Pässe in Italien ist nochmal was anderes. Die Kulisse und
das
so.
Stimmt,
und
ja.
Da, also, ne, das, klar. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich gar nicht so sehr in diese Situation komme, wo ich halt wirklich so mit normalem Straßenverkehr konfrontiert bin. Weil
ja,
ich fahre eigentlich nur Straßen, da sind kaum
links, rechts,
ja, Kreuzungen.
Ja.
Ich fahre kaum so Touren und muss auch sagen, dass ich, ja, wie gesagt, mit diesem Switch mehr Rennstrecke zu fahren, sehr, sehr gut klarkomme. Also das, ich mag diesen Fokus so gerne. Mir macht das ultra Spaß beim Motorradfahren, wenn ich so ganz tief in diesem Fokus drin bin.
Mhm.
Und den kann man natürlich jetzt auf dem Kiffhäuser oder so ein Stück weit vielleicht auch bekommen,
ja,
aber eine
hast,
Rennstrecke ist immer was,
ja,
anderes.
Du hast immer einen Gegenverkehr, du hast immer Leute,
ja,
vor oder hinter dir.
Also, ja, das ist auch was,
keine,
was
keine Marge, so jetzt, wenn du eine Rennstrecke weit gehst,
ja,
durchs Kies,
kannst du aus, ja, also das ist nie fatal oder zumindest auf einer Supermoto-Rennstrecke nicht. Kann ich auch sehr empfehlen, ist auch was, wo ich, also ich mache sehr, also sehr viel weniger auf Instagram inzwischen, aber wenn ich was mache, dann ist es häufig was von der Rennstrecke und wenn ich mit Leuten schreibe, dann ist das A entweder immer, ey, wie ist eigentlich die TM, wie zufrieden bist du damit, oder B, wie ist es eigentlich, wie kann man anfangen, auf einer Rennstrecke zu fahren, und es gibt halt manche, da ist diese Hürde sehr niedrig, da kannst du wirklich mit deinem Straßenmotorrad hinfahren, und du weißt zum Beispiel, M ist auch was, da wo ich immer fahre, wo David auch mit der DRZ ab und an mal war.
Ja.
Und
da wollte ich auch unbedingt immer noch mal hin.
Ja, mach. Sag Bescheid, fahren wir da hin. Ist cool. Kann man einfach einen Sonntag ein paar Stunden fahren und zusammen
auf
gute
Sonntag
Zeit
sogar
haben. Ja, geht nur sonntags.
Echt? Ja, voll gut.
Sonntags von 10 bis 14.30 Uhr oder 15 Uhr oder so.
Hm.
Immer halb Stunde Turns.
Gut. Geil.
Können wir gerne mal machen. Von dir auch, glaube ich, auf jeden Fall kürzer als nach hier. Und ja, doch, doch. Ich fahre in den Norden, in den Norden nach Holland. Ich denke, von dir sind das so 1,5-2 Stunden.
Ah, das geht doch nicht.
Doch, ich fahre 1,5 Stunden in den Norden von dir. Bisschen nordwestlich. Deswegen zu dir.
Gibt es nochmal ein anderes M in Niedersachsen?
Habe ich verschätzt.
In 3 Stunden?
3 Stunden 8.
Ja.
Boah, wir reden immer noch über die Niederlande, ne?
Da machst du doch bestimmt 2 draus.
Ja, das geht schon.
Aber also das kann ich einfach sehr empfehlen, wenn man irgendwie, also wie gesagt, bei mir war das so ein schleichender Prozess, dass ich irgendwann realisiert habe, ey, eigentlich was mir Spaß macht, ist auf der Straße immer wieder die gleiche Kurvenstrecke zu fahren und sie jedes Mal ein bisschen zu verbessern. Und eigentlich ist das ein Verhalten, das auf einer Rennstrecke besser Platz findet.
Ja, auf jeden Fall habe ich auch so.
Und ich bin kein Profi, aber
jeder,
ich würde sagen,
der Polizist, der jeder zuhört, der klappt,
nein, also
ich so,
im,
Digga, ja, er hat's gecheckt.
Nein, also im STVO-konformen Raum, ne? Wie kann man die Kurve noch besser mit 70 km/h fahren? Und die Linie noch ein bisschen
Die Linie im SCVO-konformen Rahmen hat man noch ein Blitzerfoto, wo beide Reifen nicht den Boden berühren.
Ja, das war ja im Ausland.
Das war ja 9900.
Da gibt es die SCVO nicht.
Sie heißt nicht SCVO.
Stark.
La Strada.
Ja, La Strada. Irgendwas.
Ja, ich sollte sie kennen.
Ja, hin und
aus. Ich habe sie auf jeden Fall schon mehrfach bezahlt.
Also vielleicht habe ich gar einen komplett dummen Zugang oder so, selbstreflektierten oder so, aber für mich hat Davids Tod nichts mit dem Thema Motorradfahren zu tun. Weil so wie der da gestorben ist, hat das nichts mit Motorradfahren
zu tun.
Das
stimmt schon.
Also so sterben auch genauso Radfahrer, I'm sorry. Oder das hat echt
Fußgänger.
Ja, aber Fußgänger, ne?
Du stolperst.
Ja, man kann, ich finde, wie gesagt, man kann höchstens an den Punkt, dass man sagt, hey, es gibt ganz viele Faktoren und du kannst oder solltest so viele Faktoren wie möglich ausschließen. Also du solltest schauen, dass dein Motorrad in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Du solltest schauen, dass deine Schutzkleidung in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Und dazu gehört auch, dass man einen Helm alle paar Jahre erneuert. Ich kenne so viele Leute, die einen Helm tragen, der 10 Jahre alt ist. So, das ist nicht gut.
Also 6 Jahre jetzt, glaube ich.
Ja.
5.
So, und also all solche Sachen. Es gibt ganz viele Faktoren und du selber kannst dafür sorgen, dass du, das sind immer nur so ganz kleine Teile. Es gibt keinen, wo du sagst, ja, der macht 80% der Unfälle aus. Oder der Wahrscheinlichkeit gibt es nicht.
Nee, das stimmt.
Aber es gibt ganz viele, die einen ganz kleinen Teil dazu beitragen. Und ich finde, da hat man eigentlich die Pflicht, jeder für sich selber davon so viele wie möglich zu minimieren.
Ja, also, wie gesagt, für mich fühlt sich das nicht an, als ob das etwas ist, was mit dem Motorradfahren zu tun hat oder so. Und auch, ich weiß auch, dass David ein guter Motorradfahrer war, wesentlich besser als ich so. Und nach der Beerdigung war ich Sonntag zu Hause und bin dann auch wieder gefahren, eine kleine Runde so.
Ich auch. Aber was mir das irgendwie gezeigt hat, David war jetzt die erste Person in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die jetzt einfach verfrüht.
Nee, Tatsache nicht.
Ja, bei mir auch.
Und das hat mir eher gezeigt, wie schnell Leben vorbei sein kann. Und das ist jetzt ganz komisch. Ich fand früher Filme, wo Leute sterben, das ist ein Film. So, aber wenn der mich emotional ganz gut abholt, der Film, und dann jemand stirbt, dann ist das für mich ganz, ganz neues Gefühl, ein ganz, ganz komisches Gefühl.
Meine Lieblingsserie ist eine, wo jemand stirbt und eine Person das Gefühl hat, sie hat nicht die Zeit genug genutzt mit der Person, sie kennenzulernen und so.
Oha.
Und die fand ich schon gut danach. Ja. Und dann habe ich so nochmal quasi geschaut, nach Davids Tod, dann hat die mal so eine ganz andere Tragweite bekommen.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist dann umstrittene Serie und da ich sage so den Leuten mal so, ja, wenn du halt jemanden kennst aus deinem Personenumfeld, das kann ja genauso Familie sein oder so, der früh stirbt, so, dann hast du das, dann denkst du darüber anders oder siehst so eine Dinge anders, ja. Traurigerweise so, ich wünsche halt jedem, dass so ein Moment möglichst spät in sein Leben kommt, so.
Oh ja.
Das gehört irgendwo dazu, aber.
Ich meine, bei mir sind meine Oma, Opas quasi schon alle tot. Und also man steht man da am Grabmal bei der Beerdigung und ist traurig.
Ja.
Aber irgendwie war das für mich immer so ein, okay, die sind jetzt schon 90 gewesen, die haben ihr Leben gelebt, so das, die haben, weißt du, die haben
ganz
alles, was sie jetzt noch länger bleiben, ist eigentlich Qual. So.
Ja, es ist ja ein absehbarer.
Genau, und dann war das für mich so, okay, jetzt ist so einmal Tschüss sagen und dann denkt man da auch eigentlich gar nicht mehr nach, außer halt an Erinnerungen, die man halt irgendwie hat. So.
Ich bleibe auch nicht, was wäre, wenn fragen.
Genau.
Bei sowas.
Ja. Und ich finde, du
David
hast auch,
ist nicht mal 30 geworden.
Du hast bei Großeltern auch häufig die Möglichkeit, dich ja über Monate oder Jahre lang sehr aktiv davon zu verabschieden, weil du weißt, okay, irgendwann wird es stattfinden, vielleicht möchte ich nochmal mit meinem Opa das machen, vielleicht möchte ich von meiner Oma nochmal mit der darüber geredet haben und das kannst du machen.
Ja,
du kannst dich darauf vorbereiten, aktiv.
Meine beste Freundin, also die hat das ja dann mitbekommen, der Vater hat sie selber kennengelernt und die hat dann angefangen, ihre Oma jetzt regelmäßig zu interviewen. So quasi, hat auch so eine Flüchtlingsgeschichte und alles und so und die trifft sich dann regelmäßig ab. Mit ihrer Oma, filmt das immer und irgendwann wird sie dann...
Ja, und das Tragische bei diesen Unfällen ist halt, da kannst du das alles nicht. Ja. Und dann hast du halt Situationen, wie du vorher meintest, Nick, dass du halt vielleicht einen Chat hast, wo du sagst, oh, die Situation hätte ich gerne nochmal irgendwie gerade gezogen.
Ja.
Und irgendwie
der letzte
so,
Chat, der letzte Instagram-Beitrag und sowas, alles bleibt ja für ewig stehen.
Ja, und das ist ja manchmal so im Leben. Das ist so. Das ist, du hast das manchmal einen Streit vielleicht, wo du auseinandergehst und so. Das gehört genauso zur Freundschaft dazu. Oder dass du vielleicht mal Unstimmigkeiten hast. Oder selbst wenn es nur eine Nachricht ist. Ja, oder selbst wenn es nur eine Nachricht ist, die vielleicht nicht perfekt formuliert ist. Das ist so in Beziehungen und Freundschaften. Und das ist dann trotzdem natürlich tragisch und schwer zu verarbeiten, wenn das dann der Endpunkt ist. So, wenn man, wenn es dabei bleibt. Wenn man das nicht mehr irgendwie, ja, ändern kann. Das ist ja so schwer daran.
Ja, und das gehen halt weg, sind die Personen. Das ist nicht so, wie wenn du eine Trennung hast so, und du weißt, ja, ich habe der Person seit 10 Jahren nichts dazu, aber sie ist irgendwo da draußen und wird wahrscheinlich glücklich sein. So.
Und da kann man, da hat man ja auch immer noch die Chance, sobald man die Nummer oder Instagram-Profil hat, nochmal eine Nachricht hinterher zu schreiben. So.
Ja.
Das ist auch mal irgendwie, dass mir dann, ich habe reflektiert durch Therapie, okay, ich habe mich der und der Person irgendwie sehr beschissen irgendwie behalten, weil das war gerade irgendwie gepasst dazu, weil wir darüber geredet haben. Und das war aber schon viele, viele Jahre her. Ich habe einfach nochmal geschrieben, so, ey,
ja,
das war ein blödes Verhalten von mir, es tut mir wirklich leid, ich habe es einfach nicht besser gewusst oder,
ja,
ne, aber das war für mich dann einfach ein geiles Gefühl, einfach zu sagen, okay, ich konnte das jetzt nochmal machen und das kann ich jetzt nicht mehr.
Ich finde auch, also es ist nie zu spät für eine Entschuldigung.
Nö.
Es ist vielleicht zu spät für die Freundschaft, das kann sein,
das stimmt,
aber eine Entschuldigung ist nie zu spät.
Das stimmt.
Alles gesagt? Erstmal soweit?
Ja.
Ich glaube, ja.
Ich glaube schon. Also ich merke gerade, dass so bei mir so ein Moment ist, ja, ich glaube irgendwie denke ich ja, eigentlich sind wir an einem Endpunkt, aber es ist irgendwie so ein, also für dieses Gespräch, aber es ist irgendwie auch ein bisschen so ein trauriger Moment, um das zu beenden. Ich hätte es irgendwie gerne, wir hatten zwischendurch Punkte, wo wir positiver waren.
Naja, die Frage ist ja, ob wir in Zukunft öfter wieder zusammensetzen. Ob das jetzt ein einmaliges Ding war, um über Dewe zu sprechen, oder ob wir in Zukunft wieder häufiger zusammensetzen.
Voll gerne.
Von mir aus, ja.
Also ich bin zufälligerweise nächste
mach
Monat
langsam
in
mach,
Berlin.
Ja, mach langsam.
Hase.
Also ja, wir werden Zeit miteinander verbringen, aber ich sag mir jetzt nicht mit den Mikrofonen.
Okay.
Also
ich wollte nur die Option.
Ich habe ja ab und zu auch ein paar Nachrichten bekommen, wo Leute sagen, ja, Podcast ist schön, wenn es weitergehen würde. Und ich würde es auch wieder so machen. Inzwischen habe ich da nicht diesen, ich würde auch ganz gerne andere Art wieder von Content machen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und so, und das auch nicht mehr so hochfahren. Also, dass die Takto da relativ große bleibt und damit es für uns allen, weil wir weit auseinander wohnen, wir werden immer älter, wir haben immer mehr Verantwortung und dergleichen.
Wir werden immer älter, ja.
Ja, Verantwortung kommt ja irgendwie dann noch immer mehr dazu.
Das stimmt.
Oder mehr Hobbys und dergleichen. Dass wir uns dann immer so zusammenfinden, dass es halt nicht für uns irgendwie ein Krampf ist, dass das immer, oh, jetzt haben wir hier 3 Stunden, jetzt müssen wir aber was aufnehmen, sondern
ja,
wir müssen auch eine Zeit und Ruhe finden für Aufnahmen.
Ja, und ich muss auch sagen, ich finde, ein Podcast profitiert unfassbar davon, wenn man wirklich zusammensetzt.
Ja,
also
digital
online,
machen wir das nicht mehr.
Ja, wir haben es ja eine Zeit lang probiert.
Das stimmt, ja.
Und, das war aber Corona-Zeit, ne? Das vergisst man auch schon.
Ja, aber ich fand, also alleine diese Millisekunde Verzögerung, die drin ist, die macht Gespräche so viel schwieriger. Und zu zweit mag das vielleicht noch gehen, aber gerade so Gruppengespräche online schwierig.
Ja, wir sind ja auch zu dritt jetzt auch noch so.
Ja.
Nein, aber ich finde auch einfach, so wie ihr das jetzt gestern gemacht habt.
Ja,
du bist
ja
jetzt hierher gekommen, ihr habt euch in einer Bar 1, 2 Bierchen oder Cocktails genehmigt.
Münster
erkündigt und jetzt sitzen wir hier, trinken alkoholfreies Bier.
Ja, ist halt viel schöner, weil du dann natürlich auch das Treffen nicht nur dieses, ja,
wir müssen jetzt was
nehmen
aufnehmen.
Jetzt einen Podcast auf, sondern, also ich meine, wir sind ja mehr als nur dieser Podcast, auch in der Konstellation. Und dafür ist es natürlich viel schöner, wenn man sich wirklich sieht, auch wenn das Aufwand ist.
Für uns funktioniert jetzt auch besser, weil damals war das auch so, dann haben wir uns getroffen, dann haben wir also nur über Motorräder gesprochen und dann war man so, ja, aber lass das in den Podcast erzählen,
Ja, cool.
Inzwischen haben wir halt alle ja so viele andere Thematiken, eine andere Ebene miteinander, mit dem über andere Thematiken, über die wir reden und so, und dass wir erstmal darüber sprechen und wir müssen nicht über Motorräder sprechen, das können wir dann erst machen, wenn das Mikrofon an ist, und das finde ich auch ein bisschen angenehmer, das war auch in der Vergangenheit oft so.
Ja,
dass wir alle schon gesprochen haben und
wie oft saßen wir bei Milan auf der Couch und David hat so den Moderator gespielt, noch bevor überhaupt der Podcast lief.
Jungs.
Wir fingen schon an und David so die ganze Jungs, nicht weiter erzählen, nicht weiter, wir reden das
gleich mit dem
Mikrofon
rein.
Und so.
Ja, genau. Ja. Ja, das ist ja jetzt auch nicht mehr so die Problematik, ne, dass wir uns trotzdem Zeit miteinander verbringen und nicht über Motorräder reden müssen.
Ja.
So.
Apropos neue Motorräder. 96, habt ihr gesehen?
Ja.
Kommen wir ein bisschen Motorrad-Content.
Haben wir auch schon drüber gesprochen, Milo und ich.
Ja. Ja, ich musste
mir. Geil aus.
Warte, ich ordne kurz ein. KTM hat ihre neue 96 Supermoto Enduro vorgestellt.
Mit einem, endlich in einem richtigen Tacho.
Ja.
Ja, sieht schick aus.
Die leistungsstärkste Einzylinder der Welt.
80 PS.
Das konnten sie nicht auf sich sitzen lassen mit der Ducati.
Ja, Ducati.
Das musste angepasst werden.
Ja.
Nachgezogen, ja.
Ist jetzt aber viel schwerer geworden auch. Also 160 vollgetankt, glaube ich. War das jetzt 160 Kilo?
Ja. Also ich bin sie natürlich noch nicht gefahren, aber muss sagen, ich finde, dass die SMC über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr gut gereift ist.
Boah, derbe.
Ein wirklich ernstzunehmendes Motorrad geworden ist, ja, was für nicht, viele Leute.
Die Basis ist doch einfach fast 20 Jahre alt.
Ja.
Wenn es 2027 ist, dann ist die Basis 20 Jahre alt.
Also ich finde, es ist einfach ein wirklich ernstzunehmendes Motorrad, was man guten Gewissens, zumindest war das bei dem Vorgängermotorrad, so empfehlen kann für jemanden, der vielleicht noch nicht viel Motorrad gefahren ist,
jo,
aber auch für jemanden, der viel Motorrad fährt. Also
geiler Spagat.
Das ist was, wo ich sage, pass Probe, guck, ob es dir gefällt, ob es dir liegt. Und wenn ja, ja, dann kaufst du. Das passt.
Und Design finde ich auch wieder, das ist ein bisschen hochwertiger, hatten wir ja schon bei uns in der Gruppe drüber gesprochen, weil ich fand, zwischen manchen Baujahren, so, weiß ich nicht, 2023 oder so, wirkte die so ein bisschen wie so ein Playmobil-Spielzeugmotorrad. Die hat zwar ein Dekor gehabt, aber das hat eigentlich gar nichts aufgenommen von den Plastikteilen und so. Sah wie so komisch aus. Die Sitzbank, glaube ich, war auch so plump. Und jetzt hat man das alles mehr so, okay, wir konkurrieren mit Ducati, ein Hersteller, der sich über Design sehr viel Gedanken macht, nur hochwertiges Aussehen. So, dann müssen wir halt irgendwo wieder konkurrieren miteinander. Wir können hier nicht so eine Ready-to-Race-Lila Playmobil-Bude hinstellen und die Kinder kaufen das schon so.
Ne? Ja. Ja, also ich glaube, es ist das Motorrad, was ich am häufigsten empfehle, ohne dass ich es selber fahren wollen würde. Also
ja,
ich persönlich,
ich empfehle das auch sehr oft.
Ich komme damit nicht gut klar. Ich komme mit der Geometrie nicht klar.
Ja.
Also das ist wirklich, ja, also keine Ahnung. Für mich funktioniert das Motorrad nicht so gut. Es ist aber auch überhaupt nicht mein Fahrprofil. Ich brauche kein Motorrad, mit dem ich in den Alltag rumfahren kann,
ja,
und so. Das stimmt.
Jetzt komm, ich habe da gerade so einen Einfall. Könntet ihr euch vorstellen, dass wir mal alle Supermotos ranken, eine Tierlist machen? Das war eigentlich die ursprüngliche Idee von diesem.
Genau, von der ich Martin dann vielleicht auch ein bisschen abbringen konnte.
Ja, ja, also das war meine Idee. Ich wollte immer Supermotos ranken mit euch,
ja,
mal. Aber falls ihr da mal Lust habt drauf, schreibt mal in die Kommentare, ob wir Supermoto-Tierlist erstellen sollen.
Oh je, da wird es wieder cringe. Da sitzen wieder drei.
Wenn ich
drei, fast 30-Jährige.
DRZ 400 C-Tier.
C?
Boah, ich sag, die ist overrated.
Ja.
Die, ja, ja.
Die, knall das eh rein.
Ja, ja.
Einen eigenen Tier erstellen.
Der Z-Tier.
Nee. Ja,
ich muss sagen, 96 und 701 sind beides so grundsolide Motorräder. Ich komme damit auch super klar. Ist für mich aber ein anderes Motorradfahren. Es ist so diesen Spaß und die Agilität von einer Supermoto ein bisschen gedämpfter, aber mit dem besseren Komfort, mit der Sicherheit, du bist legal unterwegs.
Sie rechtfertigt jetzt auch, finde ich, inzwischen besser ihren Preis wieder. Das,
ja,
war ja so Phasen, da hatten wir, oh, ich habe meine für 8,5 gekauft, für 9,5 und so. Und dann waren die dann irgendwann so bei 12. Und dann waren,
ja,
so die Leute so, für eine Supermoto 12.000. Aber inzwischen ist das halt, das Motorrad bietet so viel, da finde ich, 12,5 sind wir jetzt.
Ja. Warum
also
ist sie in Deutschland 1.000 Euro günstiger als in Österreich? Weiß das jemand?
In Österreich ist immer alles irgendwie teurer, so ein bisschen.
Österreich, ja, ich glaube, in Österreich ist das mit den Steuern verbunden, aber ich kann es auch, also es ist eine,
merkwürdig,
ich muss raten.
Ja, Bücher sind auch mal teuer, kann ich dir sagen, in Österreich.
Ja,
genau.
Meine Blase beendet, glaube ich, bald den Podcast.
Oh, okay.
Ich,
also müssen wir die Kamera gleich ausmachen.
Also, genau.
Ich
das heißt, wir setzen uns in Zukunft häufig mal zusammen.
Ja, ja.
Ich habe mir ein paar Formate überlegt, Tierlisten unter anderem, Quiz-Sendungen, aber so lustige Quiz-Sendungen, nicht so irgendwie, natürlich frage ich euch jetzt nicht, mit welchem Drehmoment ihr eure Radschrauben anzieht, so, das ist mir ein bisschen zu nerdy.
Dann, wenn mein Arm wehtut.
Wenn es im Handgelenk merkt, nicht in der Drehmoment-Ratsche.
Ist ein Moment.
So, dass ihr auch, dass das dann vielleicht auch eigenständige Formate sind, so einfach so ein 10-15-Minuten-Video, das man hochladen kann auf YouTube. Ich würde auch viel lieber mehr YouTube jetzt inzwischen machen, deswegen ist Kamera,
oh ja, ich würde auch eigentlich lieben gerne mal wieder YouTube machen. Aber ich weiß,
ich habe zwei Jahre jetzt richtig viel YouTube gemacht und habe da richtig Lust gehabt, dann wieder Motorrad-Content zu machen. Deswegen, also
schauen wir mal.
Aber alles jetzt nicht in der nächsten Woche so quasi.
Nein,
wenn wir das
also
so
häufiger,
ja,
heißt jetzt nicht alle drei Wochen,
ja,
sondern häufiger heißt
im
mehrmals im Jahr.
Genau. Ich denke, wenn wir uns zusammentreffen, nehmen wir auch einen Podcast auf und dann so ein Sonderformat und dann strecke ich das so ein bisschen, damit wir da auch möglichst lange Spaß dran haben und nicht so alles zerdenken.
Also meinst du, wir müssen noch ein paar Cliffhanger einbauen?
Ja, wir haben uns ja alle irgendwelche Motorräder gekauft und bestimmt hat keiner mehr einen Überblick. Nicht mal ich habe einen Überblick, welche Motorräder Nick hat eigentlich.
Ich auch.
Und welche Milan Sorge. Hat und welche er verkaufen möchte. Und
oder welche er mal verkauft hat. Ich glaube, das ist ja eher der Punkt. Das ist mir ja irgendwie ein
schwieriges Thema.
Milan,
ich wurde angezeigt.
Stehen noch hier, oder?
Das haben wir, ich glaube, wir
können uns einfach Motorräder mal angucken, Milan.
Ja, wir können einfach beim nächsten Podcast mal drüber sprechen.
Warum haben wir die hier nicht hier reingeschoben ins Bild?
Nein. Wir können beim nächsten Podcast dann drüber sprechen, da wird das Verkaufsthema immer noch aktuell sein. Also.
weißt du, ey, das da gut gemacht. Wir machen heute mal ein Foto von uns an dreien, weil Milan hat ja eine Husaberg. Da wollte ich ja so ein Video machen über die Husaberg, mit der über die Husaberg erzählt. Immer so, Digga, du musst aber noch diesen Monat kommen. Ich verkaufe die. Das war 2023 im Januar? Mindestens.
Ja.
Ja, ja, also ich war dann noch in dem Monat da. Wir haben tatsächlich irgendwie so 10 Grad und Sonnenschein gehabt im Januar. Und dann habe ich nochmal ein Gruppenfoto von uns allen gemacht.
Also der Moment.
Mit David. Ja, David war auch mit dabei.
Der Moment, in dem ich die Husaberg verkaufen wollte, boah, der ist schon so
der
lange
schon
her.
Sehr
also
lange
glaub,
her.
Ja.
Da, waren, da durften wir noch nicht in Geschäfte
rein. Ich noch kein Bier kaufen, genau. Ja. Nein, aber das ist schon ein langes Thema.
Rezensionsindikator, wenn Milan sein Motorrad verkaufen will.
Tja. Ja, ich weiß nicht, bei der irgendwie ist nicht, dass es mir schwer fällt.
Nein, andere Gründe.
Ich habe mich emotional von dem Motorrad auch schon von vor 8 Jahren getrennt. Also.
Ja. Ich bin die Zeit 19 oder so da mal auf das Bad gefahren, glaube ich, oder 20 oder so.
Ich bin ja, bei der Spalierfahrt einmal kurz gefahren, war so völlig ganz geil, aber dann Vincent ist da liegen geblieben mit
ja,
der.
Ja, weil genau. Halt natürlich, wenn so ein Motorrad lange steht, Vergaser,
na,
was natürlich bei der das Problem dann war, er hat dann angerufen, war so, ja, irgendwie nach einer kurzen Zeit geht die immer aus. Dann war ich so, ja, mach mal Tankdeckel auf. Ja, mach Tankdeckel auf, geht sie wieder an? Ja, geht wieder an. Ja, Tankentlüftung ist
ja,
klar, so, ne? Ja,
war bei meiner 450 halt, damals auch.
Steht halt, steht sich hier.
Ja, wir können über kaputt. Die Motorräder sprechen, es gibt eine neue DRZ, das ist ein bisschen blöd, ne, also David hat den Moment verpasst, dass Suzuki nochmal eine neue DRZ bringt.
Wirklich, Digga, das ist
die hätte die
so.
Sich gekauft, glaube ich. Das war auch mal, hat er mal so ein bisschen gesagt. Also wenn nochmal eine neue DRZ kommt, dann kaufe ich die und baue die um für Ted so.
Er wusste ja auch, glaube ich, schon ein bisschen mehr darüber Bescheid. Als, er hat es immer so ein bisschen doch. Also ich glaube schon, dass David da seine Kontakte hatte und dass er schon auch mitbekommen hat, dass da was gemacht wird.
Finn und ich kriegen jetzt jeweils eine wahrscheinlich noch.
Das heißt, nächstes Mal kannst du direkt auch erzählen, wie es war.
Ich habe schon Videos geguckt, wo Leute
Stark,
so ein bisschen
die
so
ihr zum Testen habt und die du noch nie gefahren bist.
Wir haben 3 Stück
ja.
Und ich habe noch keine gefahren.
Ja.
Würde mich so derbe interessieren, das Ding. Also ich habe jetzt schon gesehen, ein paar Leute haben die auf den Prüfstand gestellt, 36 PS am Hinterrad. Und wenn du dann so die Schnorchel rausnimmst den Ansaugstutzen und Komplettanlage und die ECU ein bisschen flasht, dann kommen dann schon 43 PS am Hinterrad.
Wenn du einfach nur in dein Budget DRZ 4S,
die du günstig kaufen kannst für 8,5, wenn du da nochmal 2 Scheine reinsteckst, dann hat die sogar 5 PS mehr und dann fehlen ja nur noch 35 zu einem SMCR. Ja.
Das klingt eigentlich wirklich nach einem Motorrad, was David sich gekauft hätte.
Warum hat die Karre doppelt so viel Leistung wie eine DRZ inzwischen? Und eine DRZ hat gefühlt weniger Leistung bekommen.
Ja.
Was ist da passiert?
Suki so, den Trend gehen wir nicht mit. Mehr Leistung, das ist ja Quatsch.
DRZ, CF 300 fand er
mal
so gut.
Hol mal das Konzept aus dem Archiv.
Ihr sagt, ihr wollt alle 26 PS CF 300 fahren. Guckt mal hier, 36 PS. Ha! Und 10 Kilo schwerer geworden.
Oh. Wie kann das sein, dass die Hersteller da immer so weit daneben liegen zwischen dem, was die Leute haben wollen?
Ja.
Wie kann das passieren?
Wir haben Marktforschung betrieben.
Wer macht die Marktforschung?
DRZ, es wurde
Jahrzehnte nachgefragt.
Wurde danach gerufen, ey, wir wollen einfach wieder die DRZ von damals mit Zulassung.
Na.
Das war,
wir haben gesagt, wir wollen die DRZ mit Einspritzung und 6-Gang.
6-Gang, ja.
Scheiß 6-Gang-Getriebe.
Es war jahrelang. Wäre es auch jetzt genauso funktioniert, man hätte es einfach nur rausbringen müssen, das gleiche Motorrad. Hätte jahrelang geklappt. Aber vor 3-4 Jahren ist... Martin, jetzt lass mich doch einmal einen Satz zu Ende bringen.
Wir reden über DRZ.
Also es hätte jahrelang funktioniert, aber vor 3-4 Jahren ist dieser Zug wirklich endgültig abgefahren. Und dann kommen sie um die Ecke.
Leute, wir bringen das Ding raus.
Es ist hässlich.
Hey, pass auf. Ich bin der Meinung, du hättest eine DRZ, so wie 2010 vom Markt gegangen ist bei uns, noch 10 weitere Jahre wie in Amerika für einen guten Teil
In Amerika machen sie es doch noch.
Ja, die hättest du einfach, ich sag mal, für 6, die hättest du für 6, 5 bis 2020 noch verkaufen können.
Jo.
Die hätte sich verkauft.
Ganz sicher.
Aber wir sind uns alle einig darin, dass der Zug abgefahren ist. Also irgendwie das Konzept
ist. Das ist einfach Arsch. Es tut mir leid. Der eine, ich hab versucht, sie zu romantisieren. War so eine komische, wie nennt man das? Das Stockholm-Syndrom.
Ja.
Ich war irgendwie.
Man will sich gefangen
in
der Illusion.
Ich war in der Illusion, dass es eigentlich ein gutes Motorrad ist. Aber es ist halt für eine Supermoto ist halt kein gutes Motorrad.
Also sind wir gespannt, wenn du sie dann mal gefahren und getestet
ja.
hast.
Bin
ob
es
sich
jetzt
das
schon da gewesen,
ändert.
Hat so einen Testtag mit Dingen.
Also wenn wir ein Video machen, Supermoto Tierlist, DRZ400 und DRZ4S dann und SM, ne? Also dann würde mich interessieren, wo die dann abschneiden. Vielleicht kommst du ja ganz verliebt zurück und sagst, oh, hier, Bierdekor drauf, perfekt.
Wie früher. Genau. Könnte sein. Schauen
könnte
wir mal.
Sein, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht verkaufe ich die 501 dann einfach.
Ja.
Gut. Also.
Ja, ich piss mich jetzt auch gleich ein.
Ja. Hat vielleicht. Spaß gemacht, wieder mit euch zu sitzen.
Ja.
Ja.
Hat gut getan noch.
Ja.
Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, falls wir über irgendwas nicht gesprochen haben, falls ihr ganz gerne noch irgendwas wissen wolltet, auch ihr könnt Trader fragen, auch David Tod, das soll dazu
ja,
genau. müssen, da dienen dann letzten Endes. Oder ihr sagt, es muss jetzt nicht im Podcast besprochen werden oder ihr könnt mir schreiben und ich kann euch dazu irgendwie auch was schreiben oder wenn es, dann bleibt es privat.
Mir.
Oder Nick oder mir.
Oder mir.
Genau. Oder auch Melina.
Ne?
Ja,
also
ja. Ihr könnt auch, wenn es um Trauer geht und es muss nicht David sein oder so, könnt ihr auch Melina schreiben.
Das stimmt.
Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal und es hat mich gefreut.
Mich auch.
Bis dann.
Ciao. One out of battery.
Da ist übrigens seit einer Stunde das rote Fenster oben aus.